Happy Shooting, Folge 476. Bist du ein Schnitzel?
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
enjoyacamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich finde ja, der Schorsch, der betont das immer so interessant, dieses Happy Shooting. Das ist auch die erste Silbe. Happy Shooting.
Ja, ist doch cool. Ja,
aber Fotokina. Happy Shooting.
Fotokina war.
Wen interessiert das denn?
Ach, Fotokina.
Ach, sowas Langweiliges.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ist das echt so langweilig?
Naja, so zwei, drei Sachen vielleicht doch nicht. Machen wir nachher mal so einen kleinen Blog.
Ja, schauen wir mal, ne?
Genau.
Was es so gab.
Wir sind wieder live. Es ist der 27.09.2016, wo wir das aufnehmen. Und dann haut rein. Wir hauen jetzt auch rein. Wir haben ganz tolle Themen. Es gibt eine neue Aufgabe mal wieder. Endlich mal wieder.
Ja, endlich kriege ich auch eine neue Aufgabe, nachdem letztes Mal keine Aufgabe kam. Ja, mein Gott. So ist es halt. Dann haben wir dreimal Gewinner zu ermitteln. Für die Clipper-Aufgabe, für so eine Gesichter-Aufgabe und für Farben.
Und Wien macht wow.
Hey, ja, und Klostergeister, da
macht 2017,
was,
ne?
Macht auch wow.
Wir haben noch einen kleinen Nachtrag zu Nikon und dem WLAN.
Und außerdem kann man bei Adobe 20 Euro sparen.
Juhu. Dann haben wir einen kleinen handlichen Hüstel-Blog über die Fotokina mit einigen News. Und da reden wir mal über so ein paar Dinge.
Genau, was alles so gekommen ist. Es gibt einen Nachtrag noch. Genau, da ging es nochmal um die Akku-Nachbauten.
Genau, aber wir fangen ganz normal vorne an. Und zwar...
Ach so, habe ich auch nicht.
Was hast du auch nicht?
Geräuschheizel.
Ach, ich, Moment.
Hast du eins? Da war ich mal meine Musik leise.
Das war, also nochmal so. Ja, mein Getränk halt.
Na super.
Nein, ich habe kein Rohrschreiz.
Klunk.
Ich, müsste mal so, ich schaue jetzt mal hier so angestrengt auf den Schreibtisch, scanne den Schreibtisch, so wie Kit, ne, so. Aber ich finde nichts.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachgeguckt. Ich hatte die letzte Woche irgendwie Nonstop-Termin-Kram.
Halt, also, ich habe... Moment, bleib mal dran. Moment,
hast Sekunde, du was? Sekunde. Jetzt. Ich hatte jedenfalls genug zu tun, hat viel Spaß gemacht, habe viel Fotos gemacht.
Natürlich habe ich ein neues Gadget.
Bin geflogen. Ja, erzähl mal.
Also hier, das Geräusch, ne? Geräuschrätsel. Achtung.
Das war sehr leise, aber okay.
Es hat auch noch andere Geräusche, nämlich das hier.
Okay.
Ja.
Ja, dann haben wir doch ein Geräuschrätsel.
Also es hat sehr wohl mit Fotografie zu tun.
Ja, das glaube ich. Klingt auch so.
Mhm.
Gut.
Ja, gut, Geräuschrätsel. Am Ende der Sendung werden wir es wie immer auflösen. Wir, wie gesagt, sind live. Es ist der 27.09.2016. Wer hier zuhört, darf Fragen reinwerfen, die wir am Ende der Sendung besprechen. Das geht einmal auf Twitter mit dem Hashtag HSFrage. Auf Slack gibt es einen HSFragen-Kanal. Auch da bitte zahlreich reinfüllen. Dann haben wir auf Google Plus auf happyshooting.de/community noch ein Post. Haben wir da einen Post?
Wir haben auf Google Plus haben wir einen und auf Facebook, ja.
Gut, und auf facebook.com/borisninkefoto und werft da reichlich Fragen rein am Ende der Sendung. Schauen wir mal, stellen wir uns mal doof an und gucken, ob wir das hinbekommen.
Gucken wir mal, was kommt, jawohl.
Gut. Kleines Danke an dieser Stelle. Mal so allgemein. Gibt ja hier dann doch ein paar Leute hinter den Kulissen, die hier fleißig mithelfen. Und das sind natürlich, wie in jeder Sendung erwähnt, die Shownoter, die euch Qualitätsshownotes bringen. Das sind heute der Nils und der Sebastian dabei. Ich glaube, der David auch noch. Der Kai sagt, er muss früher weg und hört nur zu. Aber immerhin. Es gibt aber auch noch so ein paar andere, ne? Zum Beispiel die für Slack einladen. Der Tim und der Robert. Die da immer der Tim hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber der Robert macht das jetzt weiter. Wer da auch noch ein bisschen helfen möchte, das ist tatsächlich wirklich ganz wenig Arbeit. darf da sich gerne mal melden. Wen haben wir noch? Ein Hausmeister, der auch hinter den Kulissen mitmacht, der Joachim. Mhm. Der ist auch gleichzeitig unser Slack-Kanalarbeiter, der schaut, dass alles seine Ordnung hat in den Kanälen. Wir haben ja mittlerweile so gefühlte 80 Kanäle, dass das nicht überhand nimmt. Das habe ich sicher irgendjemand vergessen, aber sag mal Bescheid.
Jo, wen wir vergessen haben, den reichen wir nach.
Genau. Der Bot, aber der tut heute nicht.
Der Bot will heute nicht.
Gut. Ja, also vielen Dank. Ne? Ihr seid, ohne euch wäre das nicht so cool, wie es ist.
Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist ja einer der Gründe, warum wir hier überhaupt so motiviert weitermachen, weil sich da halt ja so eine Gemeinschaft drumherum bildet und ihr eben auch selber Eigeninitiative zeigt, euch auch mal trefft. Was ich schade finde, ich habe jetzt noch keine Rückmeldung gekriegt von der Fotokina. Also wahrscheinlich hat es nicht zu einem Hörertreffen auf der Fotokina gereicht. Das hätte mich natürlich gefreut, wenn ihr da irgendwie kurzes Selfie oder einen kleinen Audiokommentar geschickt habt. Falls ihr sowas gemacht habt, Fotokina ist ja gerade erst vorbei, dann sucht das nochmal raus von eurem Smartphone und schickt das einfach nochmal an info@happyshooting.de.
Übrigens, der Hausmeister sagt gerade, es sind 41 Kanäle.
Oha.
41 Kanäle auf dem Slack. Zu allen möglichen Themen.
Konkurriert ja fast mit dem Privatfernsehen.
Ach, ja, und wer da mitmachen möchte und noch nicht dort ist, was fast nicht sein kann, der möge bitte seinen Browser auf tfttf.com/warumslack schicken. Da steht nämlich, wie man reinkommt, wie man eine dieser begehrten Einladungen kriegt.
tfttf.com/warumslack.
Das ist eine dieser Abkürzungen. Vorhin hat sich Christian gemeldet und sagt, hey, auf happyshooting.de/Aufgaben findet man ja gar nichts. Der hat die Aufgaben gesucht. Die findet man natürlich über das Menü oben unter Community. Mhm. Aber ich habe ja so ein paar Shortcuts eingerichtet für verschiedene Sachen. Also jetzt auch mittlerweile /Aufgaben, also happyshooting.de/Aufgaben.
Praktisch.
Zeigt euch eine Liste der bisherigen Aufgaben. Was gibt's noch? Das Bingo. happyshooting.de/Bingo macht Happy Shooting Bingo von Sven. Das läuft jetzt auch irgendwie jede Woche hier parallel. Also wer mitspielen möchte, wenn Boris mal wieder Montage sagt und dann laut Bingo schreit, sollte sich das mal angucken. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig, finde ich. Den Livestream gibt's unter /stream, also happyshooting.de/stream. Das ist direkt für den Browser oder fürs Mobiltelefon. Funktioniert da auch. Und was noch? Ach ja, genau, und natürlich die Happy Shooting Karte, da wo diverse Hörer und Hörerinnen mit Location drauf sind oder mit grober Location, dass man so ungefähr mal weiß, wie viel es denn eigentlich sind und wo die sich überall rumtreiben. Das ist ziemlich geil, da mal rumzustöbern.
Ja, da könnt ihr euch auch noch anmelden, wenn ihr noch nicht vertreten seid. Da geht's jetzt nicht darum, eure genaue Straße, Hausnummer zu haben.
Ja, über den Ort halt.
Sondern einfach nur, was weiß ich sitze in Hannover oder ich sitze hier im Raum München, damit man, wenn man mal ein Treffen machen möchte, weiß, wer da so in der Nähe ist.
Genau, und das ist auf happyshooting.de/Karte. Mhm. Also das ist auch tatsächlich die ganze Welt verteilt, ne? Island, nee, das war ein Workshop, USA sind welche, natürlich in Deutschland, wir haben ein paar aus Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Finnland, was ist das, Vietnam sitzt jemand?
Klingt so ein bisschen, als ob kaum jemand in Deutschland wäre.
Hongkong sitzt jemand? Nein, natürlich, die meisten sitzen in Deutschland und Österreich und Schweiz.
Ja.
Also es irgendwie finde ich das immer wieder spaßig zu sehen, wo ihr seid. Und wenn ihr da noch nicht drin seid, dann werft euch doch mal selber rein. Steht da alles. Ist da alles genau erklärt.
Gut.
Ja, es gibt einen Nachtrag.
Unser Nachtrag. Ja, ich hatte ja gesprochen zu Akkus. Da gab es mal so eine Frage wegen Drittanbieter-Akkus, ob man das machen sollte und wenn ja, welche. Ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Sendung, vorletzte Folge oder sowas. Und da hatte ich gesagt, dass ich gerade erst einen Blogbeitrag gelesen hatte von jemandem, der mal so Drittanbieter-Akkus aufgeschnibbelt hat und reingeguckt hat. In diesem Fall speziell für Micro Four Thirds Olympus-Kamera. Aber das lässt sich mit Sicherheit Was heißt mit Sicherheit? Ich nehme an, dass sich das übertragen lässt auf andere Anbieter. Und ich habe die jetzt nochmal rausgesucht, habe die wiedergefunden und das können wir gerne verlinken.
Das dann sind vier?
Sind vier Artikel, aber ja, im letzten ist halt so das Fazit drin und die anderen findet man auch über die Suche, wenn man danach Akku sucht. Ja, wie auch immer. Wir können sie aber auch alle vier verlinken.
Machen wir doch mal.
Ist deutsch, kann man
ist sich aber, mal obwohl, das ist relativ aktuell.
Ja, ist recht aktuell. Von August oder so. 2016.
Gut.
Ja, da hat er mal reingeschaut und sich die Elektronik angeguckt, hat dann auch mal wirklich durchgemessen, was da an Strom rauskommt und so. Ja, ja.
Sehr schön. So, bevor wir jetzt in den großen, großen Fotokinderblock einsteigen, kommt erstmal das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir sind auch diese Woche wieder mit der Unterstützung von Enjoy Your Camera am Start. Und diesmal haben sie mir was Cooles geschickt. Also, die schicken mir immer was Cooles, aber diesmal war das echt so ein schönes Spielzeug. Du hast ja auch mal kurz damit gespielt.
Ja, zum Glück. Du hattest es ja in Hannover, als wir den Workshop hatten, noch da, sodass ich da mal anfassen konnte. Und du hast mir das mal vor meinen Augen zusammengeklickt. Was ist es denn?
Das Palette Gear.
Ja, das ist so ein Kickstarter-Ding gewesen, ne?
Das war so ein Kickstarter-Ding. Also im Prinzip Fernsteuerung für Lightroom und mehr. Also ich habe es jetzt hier mal speziell mit Lightroom getestet. Also stellt euch vor, ihr habt hier vom USB-Port so ein Kabel, das geht an so ein kleines Kästchen auf dem Tisch und an dieses Kästchen kann man jetzt Knöpfe und Regler, Drehregler und Schieberegler ranklicken, so magnetisch.
Genau, also Knöpfe, Kontakte, Drehregler, Schieberegler.
Genau, die haben Kontakte und jetzt kannst du dir da so eine Bedienoberfläche, so eine Hardware-Bedienoberfläche für dein Lightroom basteln. Nicht nur Lightroom, das geht auch für alle andere Adobe-Produkte im Prinzip, Lightroom, Photoshop, Illustrator, bla bla, also Premiere, was also gibt. Bei Apple zum Beispiel für Final Cut Pro sind so Presets dabei.
Das ging ja sogar fürs Betriebssystem, also man kann das
Betriebssystem,
auf so Tastaturbewegung runterbrechen.
Genau, also man kann auch so seinen Finder mitsteuern, wenn man möchte, kann sogar MIDI direkt, also man kann es auch musikalisch einsetzen.
Das ist, glaube ich, ja eigentlich ein sehr, wie sagt man, sophisticated MIDI-Board oder sowas.
Du, also, was da technisch dahinter steht, ist mir sowas von egal.
Irgendwie sowas in der Kante ist das, aber was der Unterschied zu so einem klassischen MIDI-Panel, was man ja auch kriegen kann, fand ich halt hier, dass du das beliebig, und zwar nicht schrauben, sondern nur klicken. Du kannst beliebig die Reihenfolge ändern. Und er hat ja, du hast dann so einen Schieberegler horizontal gehabt, hast ihn abgeschoben, hast ihn auf die andere Seite vertikal dran klippen lassen. Und auf dem Bildschirm hat die Software das sofort erkannt, wie rum der ausgerichtet ist, wo auf deinem Board der platziert ist. Und du kannst irgendwie per Knopfdruck sagen, damit will ich jetzt den Weißabgleich steuern.
Also man kann quasi nichts falsch machen. Man klickt sich das zusammen, dann sagt man, dieser Regler ist jetzt für den Weißabgleich da und dieser Regler ist für die Belichtung da.
Und das Witzige fand ich, der hat sich das gemerkt. Weil du hast es ja aus dem Karton genommen, du hattest das schon mal getestet und hast gesagt, ja komm, ich zeig dir das nochmal. Hast es angeschlossen, hast dann diese Regler zusammengeklickt und hat er erkannt, ach, ich war mal der Weißabgleichregler und dann war das der Weißabgleichregler. Also auch, wenn du ihn abgezogen hast, dann hat er ja keinen Strom mehr, dann hast du ihn irgendwo anders angeklickt, aber die Software wusste, der Regler ist der Weißabgleichregler.
Genau, kannst du das unterwegs irgendwie zusammenklicken, in die Tasche tun und so. Die Dinger sind ziemlich gut gebaut, aus Aluminium, haben so einen gummierten Fuß, die rutschen also nicht weg. Und das Ganze ist USB-powered und das Steuermodul, quasi das zentrale Steuermodul, das hat dann sogar noch einen Bildschirm. Das heißt, ein Display oben drauf, ein beleuchtetes, dann siehst du also quasi immer, welches Preset du gerade drin hast.
Ja, man kann ja auch dann umschalten, ne, zwischen verschiedenen Dingen.
Genau.
Mit mehreren Ebenen.
Und die Installation war tatsächlich so, Software installieren, das wird irgendwie unter der Haube so ein Plugin sein für Adobe. Ist simpel, visuell ist tatsächlich, ne, du brauchst das tatsächlich, du siehst, was da auf dem Bildschirm, was du auf dem Schreibtisch hast. Die Funktionen von Lightroom und von den anderen Programm sind da schon drin, das heißt, du brauchst nur noch auswählen, dieses Ding soll jetzt, ja, was weiß ich, Sternchen, drei Sternchen vergeben, der Knopf oder so. Dann gibt's, es ist halt so ein Ding, was irgendwie hat, mich hat so ein bisschen weggeblasen, weil da waren auch so andere Geschichten. Also zum Beispiel, bewegst du so einen Schieberechner, bist gerade in Lightroom im, was weiß ich, im Bibliotheksmodul und bist da gerade am Sortieren und dann findest du ein Bild und an dem willst du jetzt mal in den Weißabgleich ändern, dann schiebst du einen Weißabgleichregler und dann switcht der automatisch in diesen Entwicklungsmodus und verschiebt den Weißabgleich.
Und interessant fand ich es, wie schnell das ging. Also das, ich hatte da viel drüber gelesen auch schon und hatte es bei Kickstarter auch verfolgt, das Projekt. Konnte mir das aber nicht so richtig vorstellen, weil ich mir dachte, naja, das ist halt eine Fernsteuerung für diese Regler und Lightroom und schnell, das, na, da haben wir ja auch schon viel gelästert. Aber das war tatsächlich, du hast an diesem Schieberegler gezogen, ich habe auch ein paar Mal bewegt und das ist, ja, eine ganz leichte Verzögerung ist da zu spüren, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wird mich nerven. Also wenn du wirklich immer wieder dasselbe brauchst, ich könnte mir das so für die, so ein, zwei Basic-Regler, die ich immer wieder benutze, ne, Weißabgleich, ein bisschen Schatten, ein bisschen Schwarzton, wenn ich da so Schieberegler hätte und was ich sehr gerne mache, ist die Tonung, die Höhen und die Tiefen unterschiedlich färben. Mhm. Wenn ich dafür einen Schieberegler hätte und einen Drehknopf oder irgendwie sowas für den Farbton, dann wäre ich, glaube ich, schon sehr, sehr glücklich, weil das geht dann sehr schnell und ich müsste in Lightroom nicht immer durch die Palette durchscrollen.
Tja.
Das wäre schon witzig. Es hat einen Haken. Es ist nicht billig.
Ja, also das Einsteigerpaket kostet 239 Euro.
Da schluckt man erstmal.
Ja, und so ein Knopf dazu geht dann so bei 39 los. Hm. So ein Erweiterungsding. Gibt aber auch schon so ein Bundle, so ein größeres Paket, wo dann mehrere Sachen dabei sind. Also das Einsteigerpaket hat zwei Knöpfe, einen Schieberegler und einen Drehregler. Der ist auch gleichzeitig noch ein Knopf. Das heißt, man kann den auch noch reindrücken. Und ja, das ist halt, das ist tatsächlich hochwertig, das Ding. Also das ist auch hochwertig gearbeitet. Da merkst du, dass das nicht so billige Pressplaste ist.
Na, aber sie scheinen halt von der Software da eine Menge gemacht zu haben, dass sie da mit Lightroom kommunizieren. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Es gibt so ein paar andere MIDI-Lösungen, die das mehr so durch die Hintertür lösen. Die kommen dann nicht an alle Einstellungen so sauber ran wie dieses Tool hier. Also das war schon wirklich nett.
Also ich finde es ziemlich cool und ich muss ein bisschen weinen, dass ich es wieder zurückgeben muss.
Na, ich bin echt am Überlegen, ob ich mal so ein Einsteiger-Ding so für so ein paar Basic Edits, ob ich mir das mal anschaffen soll. Naja, mal gucken. Cooles Teil jedenfalls. Könnt ihr euch jedenfalls auch holen und bei den Preisen, da lohnt sich natürlich die Rabatte sofort, denn es gibt 5% auf eure Bestellung mit dem Code HappyShooting2016. HappyShooting2016.
Wir haben noch eine Frage, der David hat, genau, da war nämlich noch die Frage, die an einer anderen Stelle kam, wie ist denn das mit den Reglern, nehmen die mit? Also sind das absolute oder relative Regler? Die Schieberegler sind tatsächlich absolut.
Genau, ohne Motor. Mhm.
Ohne Motor und wenn jetzt das im Lightroom auf 50% steht, aber der Regler ist bei 0 und ich bewege den, dann wird auch der Regler in Lightroom quasi da an den Regler drangehängt.
Genau.
Aber die Drehregler sind relativ. Das heißt, wenn ich irgendein Ding bewege und das mit dem Drehregler mache, dann holt er das Bedienelement da ab, wo es gerade ist. Das mit dem Absoluten bei den Schiebereglern habe ich aber nicht als Problem empfunden. Das hat gut funktioniert.
Ja, also Drehregler, wie gesagt, ist wahrscheinlich sinnvoll für einen Weißabgleich oder sowas, dass man von dem Startpunkt, wo man ist, weiter bewegen kann. So für Schwarzwert und so weiter ist das aber durchaus okay, wenn man am Regler sieht, wenn ich den jetzt bewege, dann landet da der Schwarzwert und in der Mitte ist halt null. Das passt.
Also hat sich bei mir überhaupt nicht störend ausgewirkt.
Ja.
Also 5% mit HappyShooting 2016 bei EnjoyCamera.com und wir bedanken uns.
Ja.
Und wo wir gerade von Equipment reden, müssen wir uns mal kurz mit der Fotokina beschäftigen.
Ja,
kurz.
Es hilft ja alles nichts. Das ist nun mal eine Messe, die alle 2 Jahre da ist und da werden Dinge auch vorgestellt. Ich beschwere mich ja immer, wenn Dinge schon im Vorfeld bekannt gegeben werden, wie Canon mit der 5D Mark IV, wo ich dann sage, Mensch, dann wartet doch bis zur Fotokina und macht das zum Event. Aber nee, ja, aber manche tun das eben doch und nutzen eben die Fotokina und da muss man da auch mal drüber schnacken, finde ich. Ne? Wo wollen wir denn anfangen?
Wir können mal, also ich habe mir natürlich so die üblichen Blogs und die üblichen Verdächtigen angeguckt, unter anderem auch die Händler. Also ich bin da mal zu B&H Foto gegangen, weil die immer relativ schnell einen relativ guten Überblick haben. Und bin einfach mal so von oben nach unten durchgegangen. Würde jetzt auch einfach mal machen, vielleicht teilweise nur sehr kurz ansprechen, aber zumindest mal ansprechen. Hast du Interesse an Action Cams?
Nö.
Also Nikon hat drei rausgebracht, Key Mission Action Cams mit 4K und 360 Grad und 170 Grad und 80 Grad. Nee, ich finde die, also interessiert mich auch nicht wirklich.
Da gibt's im Augenblick so unfassbar viele am Markt. Da habe ich mich tatsächlich gewundert, dass jetzt ausgerechnet Nikon jetzt da einsteigen möchte.
Ja, und mir reicht meine kleine Xiaomi, ne? Die,
ja,
die Knockoff GoPro.
Ich bin mir nicht sicher, weil bei den Nikon-Dingern habe ich jetzt auch so beim Rüberlesen nichts gesehen, was sie irgendwie einzigartig gemacht hätte. Ja, gut. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht dazu sagen.
Na gut. Aber vielleicht die, die eh schon irgendwie Nikon schon seit Generationen in der Familie haben. Ja, ist ja auch so, ne?
Wer weiß, ja.
Brand Loyalty.
Das andere ist, glaube ich, interessanter.
Leica.
Ja.
Wir haben zweimal Leica. Also einmal, fast zweimal. Also einmal Leica geht in den Sofortbildbereich. Was ist denn das denn?
Aber sie bauen nicht selber, sie geben nur den Namen, ne?
Ich bin mir nicht sicher. Also das Ding heißt Leica Sofort, das ist ja der Produktname. Ich bin schon gespannt, wie die Amis das aussprechen. Sofort.
Sofort?
Weiß ich nicht.
Vielleicht heißt sie da auch Sofort oder heißt sie da Instant?
Nee, die heißt Sofort.
Ja, bitte.
Das ist der Produktname.
Ja, es ist German, das ist Qualität. Also genau. Es ist eine Instax Mini eigentlich?
Also sie schießt auf Fuji Instax Mini, ist der Gedanke liegt nahe, dass das wahrscheinlich von Fuji gebaut wird, das Ding.
Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, ich weiß nicht.
Ja.
Weiß ich nicht.
Natürlich.
Kommt in drei schicken Farben. Mint, Orange und Weiß. Ja, ist wichtig.
Mhm.
Hat diverse Modi. Also das ist natürlich ein Lifestyle-Produkt, ganz klar. Hat diverse Modi. Hat einen Selfie-Modus. Ein People-and-Party-Modus.
Ja.
Ein Action-and-Sport-Modus. Ein Bulb-Modus. Einen Makro-Modus und einen Doppelbelichtungsmodus.
Ist alles super, hat aber meines Wissens die Fuji auch und die kostet, weiß nicht, die Hälfte oder so?
Wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, ich weiß nicht, wer es baut.
Also ich finde sie rein von der Optik her nicht jetzt unbedingt so Leica hochwertig, dass man sagt, das ist jetzt der Aufpreiswert. Meine Empfehlung wäre da tatsächlich nochmal genau auf die Specs zu schauen.
Wieso? Die kostet $299.
Und sich gegebenen...
Das ist doch nicht teuer.
Ja, aber guck dir die Fuji Instax an, die ist günstiger.
Weiß ich nicht. Ja. Es gibt zwei neue Filme von Fuji dafür, den Sofort Color und den Monochrom. Das ist übrigens der erste schwarz-weiß Instax-Film.
Ja, den hatten wir ja in einer der letzten Sendungen mal vorgestellt, dass der kommen soll.
Eigentlich genau, cool. Dann gibt's irgendwie noch zwei verschiedene schwarz und braunes Gehäuse dafür. So, wahrscheinlich so Ledergehäuse. Und passende Nackenstrappen. Also passend zu Mint, Orange und White.
Das ist wahrscheinlich dann von Leica.
Naja, gut, lassen wir weg. Ja, genau. Das zweite Thema, wo auch Leica zumindest im Dingens drin vorkommt, ist die Xiaomi Yi M1.
Xiaomi Yi M1, ja, das habe ich auch gelesen. Die macht ja optisch einen auf Leica, ne?
Aber wie? Du guckst die an und sagst, oh, das ist eine Leica.
Inklusive hat roten aber, Punkt.
Nee, hat ein rotes Viereck vorne drauf.
Ja, aber da steht halt dann nicht Leica drin, sondern Xiaomi oder so, ne?
Also es ist eine Leica Lookalike, die ist also vom Design tatsächlich ziemlich deutliches Leica Knockoff, ist aber so von den Features her ist es so ja mittelprächtig, hat 20 Megapixel, ist Micro Four Thirds,
schießt. Also immerhin, ich hatte erst gedacht, dass die jetzt einen Knockoff machen, aber im Prinzip eine Kompaktkamera mit so einem 2/3-Zoll-Sensor oder sowas bauen.
Nee, also es ist schon Micro Four Thirds, 20 Megapixel, DNG schießt sie, 4K-Video kann sie wohl.
Das ist cool.
Hat ein Touchscreen, die Bedienung soll laut der Pressemitteilung Phone-like sein.
Ja, so vom Swipen durch die Bilder und sowas, ne?
Zoom. Ja, hat Wi-Fi, Bluetooth, kommt mit entweder einem 12-40 Objektiv mit 3,5 bis 5,6 Blende oder ein 42,5 mm mit Blende 1,8.
Würde ich empfehlen. Das ist
also Porträtobjektiv. Mhm. Und was der absolute Hammer ist, das ist eine Wegwerfkamera und zwar vom Preis her.
Ja, also.
Die kostet mit dem Kit-Objektiv.
Was man jetzt
im Wegwerfen. Na, hör mal, mit diesen Features kostet die mit dem Kit-Objektiv 12-40 $330.
Was ich viel geiler finde mit dem 42-518, was also für Micro Four Thirds ein super Porträtobjektiv wird. Also ich kenne die Qualität, die Abbildungsleistung nicht, aber da kann man mal von ausgehen, kann man tolle Sachen machen. $450? Holla die Waldfee.
Ja, also das ist, glaube ich, das ist eine echte Kampfansage. Sie ist aber noch nicht international erhältlich, sondern im Moment nur in China. Hm. Oder soll erstmal nur in China rauskommen, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis die. Ja, also du bekommst ein Leica Lookalike mit rotem Viereck und einigermaßen aktuellen Specs für ein, also das ist echt ein Spottgeld.
Mit Objektiv. Joachim fragt, was die denn für einen Anschluss hat, also für einen Mount. Ich habe da jetzt tatsächlich nicht hinterfragt, aber da es ein Micro Four Thirds ist, würde ich denken, dass es auch ein Micro Four Thirds Mount ist. Also sprich Olympus Panasonic dürfte kompatibel sein.
Also wenn es ein Micro Four Thirds ist, dann müsste das ein kompatibler Mount sein.
Ja, weil meines Wissens gehört das zu dem Format dazu.
Jo. Gut, also das Xiaomi haut Nägel rein. Mal gucken, wie gut das Ding tatsächlich ist.
Also wenn das Ding wirklich mal international offiziell verfügbar ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen chinesischen Freund, Freundin brauche, der mir das hier versucht auszuführen, sondern wenn man es offiziell kaufen kann, das würde ich mir tatsächlich gern mal angucken im Vergleich so zur Olympus. Ne?
Ach, kannst du direkt in China bestellen. Dauert halt 6 Wochen, bis es kommt.
Ja.
Wenn es nicht vom Zoll gefressen wird.
Na, ich bin echt mal gespannt. Also Xiaomi gibt da im Augenblick ganz schön Gas.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, Panasonic, gab es ein paar Ankündigungen. Das Einzige, was ich da persönlich für mich jetzt interessant fand, ist die G85, die folgt der G7. Ist auch eine Micro Four Thirds, hat 16 Megapixel, schießt 4K-Video, 5-Achsen-Stabi und das sollen tatsächlich 5 Blendenstufen Stabilisation sein.
Ja, das glaube ich auch. Das wird man schön kriegen. Also Micro Four Thirds, das schafft Olympus ja auch. Mit so einem 5-Achsen-Stabilisator und der in der Kamera, über die wir auch noch reden wollen, ist das ja auch nochmal verbessert worden. Ja. Das ist schon realistisch.
Ja, Sony hat tatsächlich der A99 einen Nachfolger geschenkt. Das ist ja die A99, das ist die Full-Frame SLT. Das war ja diese neue Kategorie. Also SLR ist ja Single Lens Reflex, also mit Spiegel, SL, die anderen sind mirrorless und dann gab es eben die SLT, die Single Lens Translucent, die hat also quasi auch einen diagonalen Spiegel, aber der ist fix und halb durchlässig.
Ja, das ist dann quasi dauerhaft Live-View und optischer Sucher möglich. Und
das ist gar nicht so uninteressant. Mhm. Die haben die nochmal ganz gut aufgerüstet mit 42 Megapixel, rückseitig beleuchteter Sensor, 12 Bilder die Sekunde, 5 Achsen. Stabi, es scheint da jetzt mittlerweile Standard zu werden. 14-Bit RAW, 4K Video, Wi-Fi, NFC. Kostet aber auch stolze $3,200.
Ja, den 5
Achsen. Also, ich habe jetzt hier die Dollarpreise, weil es von B&H ist, aber.
Den 5-Achsen-Stabi in der Kamera könnte ich mir vorstellen, ist der, den Sie aus der Sony Alpha haben. Das ist auch Vollformat mit 5-Achsen-Stabi. Denke ich mal, dass Sie das damit reingebaut haben. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass Sie da noch was machen an den Gehäusen. Ich hatte so bei Sony jetzt den Eindruck, dass sie sich vom Spiegel mal ganz verabschieden, weil sie da echt eine Waffe in der Hand haben mit der A7.
Die A7 ist ja von der Bildqualität der Hammer, aber die Bedienung und so.
Ja, es scheiden sich die Geister da dran.
Eben, das ist das Ding. Und wenn sie den anderen Markt komplett aufgeben, dann könnte ihnen das wehtun, weil die Welle, die Richtung spiegellos schwingt, ich glaube, dieses Pendel schwingt auch irgendwann wieder ein Stück weit zurück.
Das kann schon sein. Ich meine, du hast natürlich auch die Vorteile, haben wir ja schon drüber gesprochen, besseres Autofokussystem, wenn du eben nicht das vom Sensor abgreifen musst, sondern wenn du, das wird ja, meine ich, die A99 auch noch haben, wenn du noch einen Lichtstrahl umlenken kannst auf echte Fokussensorik, da könnte man schon noch einige Vorteile rausholen. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, okay, solange wir noch nicht so weit sind mit neuerer Sensortechnik, machen wir das nochmal. Ich bin mal gespannt. Also ich persönlich rechne nicht mit einer Version 3. Das, meiner Meinung nach, ist das die letzte mit diesem feststehenden Spiegel.
Der Jochen sagt übrigens, dass sie bei Fotobrenner mit €3,599 gelistet ist.
Also 3,6.
Wenn ich jetzt hier Dollarpreis von $3,200 sage, dann muss man das natürlich tatsächlich umrechnen. Also
eine Plus 3000, Mehrwertsteuer.
Genau, 3.200 US-Dollar, das wären jetzt 2.840 Euro, 840 40 mal 1,19, also Mehrwertsteuer sind 3000, fast 3400.
Ja,
und dann ist sie aber noch nicht transportiert.
Versand und
dann ist.
Und Händler kommt auch noch dazwischen.
Genau. Also ja. Der Preis, $3200, lässt sich mit dem deutschen Preis so nicht vergleichen. Man muss da tatsächlich noch Einfuhrumsatzsteuer und Zoll, haben wir auch noch nicht drauf gerechnet.
Ja.
Kommt da auch noch was? Die ist nicht zollfrei, nein.
Und natürlich sind Europapreise immer ein bisschen anders als US-Preise, kommt auch noch genau dazu. Ja, ja. Aber so die grobe Richtung, ja, 3,6. Das ist ein stolzer Preis wieder für so eine Kamera und ja, mein Gott, wenn man es braucht.
Tja. Aber übrigens noch ein Ding zum Fuji Instax. Die haben jetzt, das habe ich jetzt am Rande nur mitbekommen, auch ein quadratisches Format angekündigt. Für den Instax-Film.
Als eigenständiger Film?
Ja.
Also Instax dann Square. Nicht kompatibel zu den vorhandenen?
Oder? Nein.
Okay.
Und weißt du, wer auch quadratisch ist im Sofortbildbereich?
Na?
Polaroid. Polaroid war schon immer quadratisch.
Ja, ja.
Das heißt, es ist tatsächlich so ein... Meinst
du, da wir nehmen, sie hin dann, ja?
Ja, das ist ein Angriff auf Impossible. Ganz klar. Ganz klar.
Hast du eine Information über die Größe? Also wird es ein Mini-Square sein? Oder
nur Square sein? Mitbekommen. Nur Square mitbekommen.
Na, dann bin ich mal gespannt. Wer mehr weiß, bitte mal ab in die Kommentare. Ne? Happyshooting.de Folge. Was haben wir hier? 476. Ja. Was ist das mit GoPro hier? Noch mehr Action?
Also eine Actionkamera, Hero 5. Ne? Nach der 4 jetzt die 5. Hm.
Yay.
Ist momentan aber tatsächlich, also B&H sagt nur in USA momentan, wegen Ship Manufacturers Restrictions, bla bla, Export Regulations, bla bla. Egal, sie wird ja auch auftauchen irgendwann.
Hm. Das war, glaube ich, jetzt nicht die spannende News. Ne?
10 Meter wasserdicht und so weiter. Nee, aber da hängt was drüber über der Kamera. Das ist das Interessante.
Ja.
Und zwar eine neue Drohne, und zwar eine von GoPro. Die, ja, bisher waren ja so die DJI, die Platzhirsche. Und da hingen ja am Anfang auch nur GoPros drunter. Und irgendwann hat dann DJI gesagt, wir machen unsere eigenen Kameras. Und so ist das dann auch gekommen. Und ja,
GoPro
dann
gesagt, dann machen wir unsere eigene Drohne.
Genau, so ist das. Die GoPro, das ist Karma,
konsequent.
Genau, die GoPro Karma ist jetzt auf dem Markt. Wieder im Dollarpreis 800. Mit der Hero 5 zusammen $1,100.
Also hier dann wahrscheinlich so 1400, 1500.
Und mit dem Ding, so nach dem, was ich gesehen habe, haben sie einiges richtig gemacht. Also ja. Zum einen ist das Ding faltbar. Das heißt, du kannst ihn deutlich kleiner als so eine DJI-Drohne zusammenpacken.
Super flach faltbar. Ja, also du brauchst nicht so einen Koffer mit einer irren Tiefe, sondern das ist richtig, ja, flach halt.
Genau. Es kommt ein Controller mit, inklusive Screen.
Mhm.
Das heißt, du hast so einen so kleinen, das sieht aus wie so ein Kästchen, ne? Klappst du auf und dann hast du plötzlich zwei Joysticks und ein paar super weitere Bedienelemente und ein Bildschirm. Und auf dem Bildschirm kannst du jetzt nicht nur das Ding bedienen, sondern du siehst auch gleich noch ein First-Person-View auf diesem Bildschirm.
Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt, ja, du musst es halt bezahlen, obwohl du vielleicht eigentlich schon ein Smartphone hättest, mit dem du dich auch connecten könntest. Das
macht ja, aber ja, es ist halt dieses Pack aus, schalt an und es tut, weißt du.
Naja, klar. Also es wird einfacher sein in der Bedienung, aber du musst es halt dann auch bezahlen. Ne?
Aber es so, ist, 800 es
ist,
Dollar ist,
ist mal ist, dabei. Ne?
$800 ist ein völlig konkurrenzfähiger Preis. Da ist ein Simulator eingebaut. Das ein heißt, Simulator? Du hast, ja, kannst, bevor du mit dem Ding fliegst, kannst du auf diesem Bildschirm mit
ach so, tun, den Joysticks als ob du fliegst. Und so,
okay. Kannst du auf einem Simulator fliegen.
Mhm. Ja, das ist ja wieder witzig.
Es ist noch was dabei, was ich ziemlich smart finde, und das ist die sogenannte Passenger-App. Also es ist eine Möglichkeit, einen zum Beispiel ein iPad da per WLAN dran zu hängen, während man unterwegs ist. Und dann kann da jemand mitgucken, was erstmal schön ist, aber derjenige kann auch die Kamera bedienen.
Das ist absolut sinnvoll. Weil derjenige, der das Ding fliegt, solange du über einen Sportplatz fliegst und links und rechts sind keine Bäume, alles ist frei, dann kannst du nebenbei dich auch um die Kamera kümmern, das ist alles ganz cool. Aber wenn du in einer etwas heikleren Umgebung unterwegs bist, dann ist das schon sinnvoll, wenn du eine zweite Person hast, die sich um die Kamerasteuerung kümmert. Dann hast du die halt die Aufgabe, sauber die Strecke abzufliegen, und ein anderer kann eben gucken, muss ich ein bisschen nach oben, nach unten, nach links, nach rechts schwenken, um den optimalen Ausschnitt zu haben. Das finde ich cool.
Mhm. Ja, und wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, was irgendwie nochmal der Hammer ist, du kannst den Gimbal, der da drin ist. Das heißt, also ein Stabilisator drin, der quasi die Kamera, egal wie die Drohne wackelt, immer schön gerade hält. Mhm. Übrigens, die Kamera ist vorne, nicht drunter, was auch wieder hilft, dass die Propeller nicht im Bild sind, wenn die Drohne sich bewegt. Genau. Mhm. Aber du kannst diesen Gimbal einfach rausklicken, kannst einen Griff dran machen und dann hast du plötzlich eine GoPro am Stock.
Ja, und das mit der du rumrennen fand ich kannst. Geil. Wir hatten bei dir beim letzten Villa-Workshop, du hast so ein Teil da, so ein Gimbal für die Hand, ja. Für Smartphones. Und ja gut, da könntest du auch irgendeine andere Kamera wahrscheinlich ranklemmen. Also solange sie nicht zu schwer wird. Und hier ist das quasi in einem Paket mit der Drohne. Das heißt, du ziehst das entweder raus und läufst von Hand durch.
Das ist übrigens in diesem 700, in diesem 800 Dollar Preis mit drin.
Alles, ne? Mit
dieser drinne. Handgriff, der gehört dazu.
Und da kostet selbst so ein China-Ding irgendwie schon um die 300 Dollar oder so. Ja, das fand ich das eigentlich starke, weil dann hast du nämlich einen Mehrwert. Dann kannst du nämlich sagen, ja gut, eine Drohne, ne? Also wie oft braucht man so eine Drohne, um irgendwie zu fliegen? Ich weiß, es gibt Leute, die brauchen das regelmäßig, aber ich zum Beispiel würde jetzt sagen, ja, das brauche ich vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr. Weißt du, bei irgendeiner Veranstaltung oder irgendwie bei einem Workshop ist das mal ganz lustig, aber sonst liegt das Ding in der Ecke rum. Bei der Karma könnte man sagen, naja gut, die Drohne brauche ich jetzt vielleicht nicht so oft, aber irgendwie eine kleine Reportage oder sowas als Video, das mache ich schon mal häufiger, so mit dem Smartphone oder eben mit einer Kamera halt. Ja, warum jetzt nur so ein Steadicam oder so ein Gimbal kaufen? Warum dann nicht ein bisschen drauflegen, die Drohne noch dazu nehmen und dann hast du einen Mehrwert? Dann liegt nicht alles in der Ecke, sondern das eine wird regelmäßig genutzt und das andere bei Bedarf dazu geklingt.
Also das sieht wie ein ziemlich cooles Paket aus.
Ist ein super Konzept, ja.
Der hat übrigens auch, ich weiß nicht, ob das die DJIs nicht mittlerweile auch machen, aber damit haben sie auch noch geworben, dass sie noch so 4 spezielle Flug- und Filmmodi haben. Das ist einmal der Dronies-Mode, also wie ein Selfie mit Drohne. Ne? Okay, also die folgt dir dann einfach und guckt immer zu dir mit der Kamera.
Ja.
Dann haben sie die sogenannten Cable-Cam-Mode. Das ist, das ist, als ob du die Kamera an so einem Seil durch die Luft ziehst, aber also das ist quasi so ein sogenannter Tracking-Shot. Also du kennst diese Slider, wo man eine Kamera so parallel bewegt. Das passiert dann halt in der Luft.
Mhm.
Dann gibt's den Orbit-Modus. Da fliegt das Ding im Kreis um ein Subjekt und lässt die Kamera immer auf dem Subjekt. Und dann gibt's noch den Reveal. Da kann die Kamera bei uns im Klostergeister-Video haben wir am Schluss so ein Reveal gehabt. Du hast erstmal die Kamera nah dran und dann fliegt die Drohne weg und dann fliegt sie ganz schnell weit weg.
War so geil, ja.
Und dann hast du eben so ein, du siehst dann plötzlich das gesamte Ding.
Ja. Tja, also das ist mit Sicherheit ein interessantes Produkt, fand ich auch. Mhm.
Das fand ich so ziemlich cool. Ich meine, einen Gimbal brauche ich jetzt keinen mehr, weil ich habe jetzt einen. Und da passt mein iPhone ran und das ist prima so.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass DJI jetzt ziemlich erstmal am Schwitzen ist.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Schön.
Gut. Epson Fotoscanner. Erstmal wieder so, was, Fotoscanner? Aber
ich wollte jetzt gerade fragen, das wolltest du jetzt wirklich in die News mit reinnehmen hier?
Das ist für uns jetzt nicht interessant, aber es gibt viele Leute, die noch irgendwie massenweise Papierfotos haben. Das ist einfach,
Ist das... Jetzt lese ich hier, aber also ich habe... So, wir haben ja in der Vorbesprechung haben wir ja geguckt, ne, welche Themen haben wir hier drin und so.
Ja.
Und dann habe ich ja hier auch drüber gelesen, habe ich gelesen, Epson Fotoscanner, next, und habe weitergelesen. Jetzt lese ich aber hier gerade die Details, hier steht in einer Sekunde bei 300 dpi.
Ja, der scannt tatsächlich 300 dpi Bild in einer Sekunde, hat so einen Autofeeder drin, also kannst du einen ganzen Stapel Bilder da reinlegen.
Was meint er jetzt mit Bild? Also ein
Foto.
Ein Print, 10 mal 15 in einer Sekunde?
Genau,
oder?
Okay. Wir reden von Prints, ganz genau.
Ja, der haut das dann aber schon ganz gut durch.
Das ist im Prinzip wie der Fujitsu ScanSnap. Viele haben den so im Büro stehen, um Dokumente zu digitalisieren. Das sieht auch ähnlich aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Epson die Technologie da irgendwie entweder nachgebaut hat oder eingekauft hat.
Wobei der ScanSnap, also zumindest der, den ich hier habe, und ich glaube auch der Nachfolger davon, jetzt nicht ein ausgewiesener Fotoscanner sind.
Nee, er kann das, aber wie gut der ist, wie gut der Epson ist, weiß ich auch nicht. Ja, aber
man muss auch aufpassen, wenn du Glossy-Fotos hast, dass du dann nicht so einen Riss dir drüber ziehst von dem Feeder und so.
Es kommt ein Handling-Sheet mit, das ist so eine Hülle, wo du so alte Fotos reintun kannst,
okay,
damit die nicht zerrupft werden. Das fand ich so zumindest am Rande erwähnenswert. Ich denke, dass die Zielgruppe ist klar, das sind Leute, die irgendwie ganz viel Papierfotos haben und irgendwie die mal digital haben wollen.
Okidoki.
Tja, Dann haben wir, was haben wir denn noch? Auch 5D Mark IV haben wir schon
ein bisschen drüber
geredet, müssen wir eigentlich nicht nochmal machen. Wenn ich sie dann mal hab, dann werden wir da nochmal drüber reden.
Ja, und du willst sie dir ja holen. Hm? Du willst sie dir ja holen, dann haben wir ja einen ersten
Handblick. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Die, gehen wir mal einen weiter, Fujifilm GFX 50S.
Ja, das, warte mal, ich mach mal die Kapitelmarke klar. Da habe ich mal ein paar Sachen zusammengeschrieben. Das fand ich interessant. Es handelt sich um eine Mittelformatkamera von Fuji. Moment, ich muss mal hier gerade ein bisschen blättern. So. Mit einem Sensor, der jetzt aber vergleichbar ist mit den vorhandenen digitalen Mittelformatkameras.
Ja, nicht mit allen. Ne?
Nicht mit allen, aber mit den meisten.
Also 44 mal 33
aufgerundet. Genau. Es ist ein bisschen weniger. Mit 51 Megapixeln kommt sie und ist spiegellos. Also jetzt denkt man, Moment, das haben wir doch neulich schon mal gehört, nämlich von Hasselblad. Hasselblad hat ja auch eine Kamera rausgebracht.
Die X-D1, genau.
Genau, gleiches Sensorformat mit 50 Megapixeln.
Sieht fast nach gleichem Sensor aus für mich.
Sieht zumindest sehr ähnlich aus, ja. Also andere Megapixelzahlen, deswegen bin ich da ein bisschen unschlüssig.
Ach so, naja, okay, aber identisches Maß.
Naja, und ja, die Hasselblad sieht für mich einen Tacken kleiner aus. Ich habe sie jetzt noch nicht direkt im Vergleich gesehen. Die Hasselblad ist vom Gehäuse ein bisschen geradliniger, ein bisschen aufgeräumter. Die Fujifilm ist halt eine Fuji. Aber, und da, ich habe jetzt ein paar Reviews im Video und im Text gesehen, viele sagen, wenn du so eine Fujifilm, so eine spiegellose hast, so eine APS-C-Kamera, und nimmst dann hier die GFX in die Hand, kommst du sofort mit klar. Das Menü ist quasi identisch, die Bedienung ist quasi identisch. Du hast einfach ein größeres Format und kannst eigentlich sofort damit arbeiten. Und
sagt Fuji.
Sagen die Leute, die das in der Hand hatten. Du kannst halt bei Fuji das Ding mal so in die Hand nehmen und ein bisschen mit rumspielen. Und da waren einige sehr von angetan, die jetzt irgendwie hier so eine X-Pro oder sowas haben und meinten dann, also im Grunde genommen, Menü, ich kenne mich sofort mit aus, funktioniert alles genau so. Das klang erstmal gar nicht schlecht. Ja, Objektive sollen folgen. Man plant da 6 Objektive bei Fuji. Verschiedene Festbrennweiten, Tele, Weitwinkel und Zooms in verschiedenen Bereichen.
Und aber die müssen doch mal mindestens 1-2 Objektive zum Start parat haben, oder?
Das wird dann wahrscheinlich kommen, weil sie soll ja erst Anfang 2017 auf den Markt kommen.
Ach so, da haben sie ja noch ein paar Monate.
Naja. Die werden irgendwelche Vorab-Objektive jetzt ja dran gehabt haben. Also die Tester haben da ja mit Objektiven hantiert und 1-2 Profi-Fotografen haben ja auch schon Shootings damit gemacht.
Lochkamera.
Nee, das war schon richtig. Sie haben einen neuen Mount, weil klar, ne, größerer Bildkreis ist erforderlich und das
Auflagenmaß ist anders. Fuji hat ja noch nie Mittelformat gemacht, oder?
Genau, das ist jetzt ein G-Mount. So, muss man halt nur wissen. Sie ist staub- und wettergeschützt. Und das ist auch ganz pfiffig, der elektronische Sucher, der ist nicht fest, den kannst du runterziehen. Der sitzt quasi oben so in so einem Blitzschuh drinne. Und wenn du den
in dem Blitzschuh drin oder hat er nochmal einen eigenen Schuh?
Der sitzt in dem Blitzschuh drin. Hm. Wenn du den dran schließt, dann kannst du den so 90 Grad nach oben klappen, kannst also aus verschiedenen Winkeln da reingucken. Und du kannst das auch abziehen und dann kannst du die Kamera an den externen Monitor zum Beispiel anschließen. Also ich fand das im Prinzip ganz interessant. Man munkelt irgendwas von unter $10,000 ohne Objektiv.
Sie schreiben, also muss man jetzt mal relativ sehen. Die Hasselblad X-D1, yeah, die kostet wieder Dollarpreis $9,000. Mhm. Nur das Gehäuse. Mhm. Und bei Fujifilm wurde angekündigt, ich zitiere, well under $10,000, also ja, deutlich unter 10. Das kann natürlich 9.500 sein oder auch nur 9.000.
Meiner Meinung nach können sie es nicht teurer machen als die Hasselblad. Hasselblad hat immer noch einen Namen, auch wenn wir uns viel drüber lustig machen, aber sie haben einen Namen. Und wenn die mit dem Preis vorpreschen, glaube ich nicht, dass Fujifilm das teurer machen kann. Außerdem, Fujifilm hat ausschließlich den Verschluss im Body, also den Schlitzverschluss. Eine Hasselblad hat aber Zentralverschluss an den Objektiven. Okay. Das macht natürlich die Objektive teurer, hast dafür aber kürzere Synkzeiten. Das hat Fujifilm nicht. Also von daher, meiner Meinung nach, können sie nicht teurer werden, aber sie könnten natürlich im ähnlichen Preisrange landen und dann mit günstigeren, in Anführungszeichen, Objektiven punkten. Mhm. Schauen wir mal, Anfang 2017 werden wir mehr wissen.
Mittelformat. Ja, es ist Mittelformat, ne? Wieder ich als Analogmensch Mittelformat ist 6x6 oder größer.
Man muss das mit diesem digitalen Mittelformat ein bisschen relativieren. Das ist ja, ich hatte auch mal einen kleinen Blogpost dazu gemacht und gefragt, braucht man das eigentlich wirklich? Und wenn ja, wofür? Den Unterschied kann man sich ein bisschen vorstellen, wie den Unterschied zwischen APS-C und 35mm Format.
Ja, schon.
Das ist ungefähr der Crop-Faktor, so ungefähr. Das heißt, du kriegst eben den Unterschied, was die Freistellung, Schärfentiefe angeht, ungefähr den Unterschied APS-C-Vollformat hin. Und wahrscheinlich kriegst du auch ungefähr den Unterschied nochmal an Dynamikumfang oder an Bildqualität oder sowas hin. Und das ist halt die Frage, ob man den Unterschied dann wirklich braucht. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr schmale Zielgruppe.
Naja, wenn du dann so eine dicke Phase One dir holst, die haben dann einen richtig großen Sensor. Also da geht dann schon noch ein bisschen mehr. Das ist dann so ist wieder so in der Mitte teurer. Drin zwischen der und
Na gut. Ja. Ist ein bisschen teurer, aber die Phase One, die kann man sich ja für so ein Shooting auch ausleihen. Also das sind ja schon wieder dann Kameras, die kauft man ja nicht, sondern die mietet man ja. Ne?
Ja.
Ja, aber das nächste ist etwas, was mich ganz konkret interessiert. Und zwar die Olympus OMD. Und zwar die EM1 Mark II. Ich habe ja die EM1. Ich habe ja seinerzeit von Olympus mal die EM10 und auch die EM1 zum Testen bekommen, weil ich halt sehr neugierig war, ob ich wirklich einen Spiegel brauche, ob ich mit dem kleineren Sensor klarkomme. Und auf dem letzten Workshop auch wieder bin ich gefragt worden, wie sieht's denn jetzt aus? Und ich musste dann ein bisschen überlegen und dann tatsächlich sagen, ich habe die 5D seit über einem Jahr nicht mehr für ein Shooting benutzt. Ich bin also ausschließlich mit der EM1 unterwegs gewesen, habe damit alle meine Shootings gemacht, bin damit extrem zufrieden, aber natürlich nicht hundertprozentig zufrieden. Sie hat halt Nachteile. Ja? Der Autofokus könnte in manchen Bereichen einfach schneller und präziser sein. Das ist eben das Problem mit diesen Sensor-Autofokus-Dingern und so weiter, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Sie braucht viel Batterie,
das ist so. Ich meine, ich komme damit klar. Ich spare halt an Gewicht und dann kann ich mir in die Tasche irgendwie auch noch 3 Akkus reinschmeißen. Das geht schon alles. Aber man muss eben auch dran denken, die wieder aufzuladen und so weiter. Was mich jetzt mehr so vom Bauch her gestört hat, weil ich jetzt akut noch keinen Schadenfall hatte, sie hat halt nur einen Speicherkartenslot. Und das disqualifiziert sie bei vielen als professionellen Body. Wenn du jetzt irgendwie eine Hochzeitsreportage oder sowas machst und du hast kein Backup beim Shooting, dann ist das echt ärgerlich, wenn dir doch mal eine Speicherkarte kaputt geht. Und wir wissen, Speicherkarten können kaputt gehen. Das tun sie halt glücklicherweise sehr, sehr selten, aber sie können es tun. Ich hatte eine Speicherkarte, wo ich dann so während des Shootings, wenn ich so durchgeblättert hatte hinten auf dem Display, plötzlich grüne Bilder gesehen habe.
Oh.
Und dann denke ich, oh, was denn nun?
Da ist was kaputt.
Als ich es dann ausgelesen habe, war das Bild aber korrekt. Aber da wird einem schon ein bisschen merkwürdig. Also in dem Moment, wo dir das passiert, wechselst du einfach mal die Speicherkarte.
Oh, übrigens, interessanter Hinweis von Hausmeister Joachim. Der sagt, unter Wasser wird es heikel mit dem Batterieverbrauch. Da hast du recht. Du kannst natürlich, wenn du damit am Tauchen bist,
wenn du tauchen willst,
die Batterie wechseln.
Ja, das ist dann halt ein bisschen
Brauchst du dann nochmal eine externe Batterie oder so.
Ja, dafür gibt es aber andere Kameras dann, glaube ich. Dann nimmst du eine Actioncam. Ja, und
eine von den Nikons von den
neuen. Genau. So, und Olympus hat jetzt den Nachfolger vorgestellt. Man kann sie noch nicht kaufen. Es gibt auch noch keinen Preis dafür. Aber sie ist vorgestellt, die EM1 Mark II. Und auf dem letzten Workshop bei dir wurde ich gefragt. So, und da habe ich gesagt, also sollten die tatsächlich jetzt eine Mark II vorstellen mit 2 Slots und einem besseren Autofokus, dann hätte ich, glaube ich, Lust, das zu machen, also zu wechseln. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Das heißt, sie sagen, sie haben ein komplett neu entwickeltes Autofokussystem drin, was über einen größeren Bereich geht. Also es wird, glaube ich, 80% des Sensors wird abgedeckt mit Autofokuspunkten. Und zwar jetzt durchweg mit Kreuzsensoren. Das war vorher auch nicht der Fall. Da waren in der Mitte waren ein paar Kreuzsensoren und außenrum eben nur Liniensensoren. Und jetzt haben sie 121 Autofokuspunkte über das Bildfeld verteilt, die man natürlich auch einzeln anwählen kann oder in Gruppen, wenn man das möchte. Und sie haben etwas gemacht, sagen sie zumindest oder schreiben sie, nämlich die Phasen-Autofokuspunkte, die auf dem Sensor drauf sind, diese Phasenpixel, die sollen jetzt in jedem Modus genutzt werden, abhängig von Situation und Einstellung und Licht und Pipapo. Das war vorher auch nicht so. Das heißt, meine Mark I hat die Phasenautofokussensorik nur benutzt, wenn ich alte Olympus-Objektive draufgeklemmt habe, quasi so als, Kompatibilität. Oder wenn du so ein Tracking benutzt hast, so ein Tracking- und Follow-Fokus, dann haben sie die, glaube ich, auch benutzt. Ansonsten eben nicht. Also da bin ich zuversichtlich, dass sie tatsächlich ein besseres Autofokus-Ergebnis haben. Das möchte ich unbedingt ausprobieren. Das Tracking-System wollen sie verbessert haben und auch die Anzeige am Bildschirm, dass dir eigentlich klar ist, was da gerade überhaupt getrackt wird. Da bin ich auch sehr, sehr neugierig drauf, weil damit hatte ich auch das ein oder andere Mal Problemchen. Und jetzt halte ich fest, sie haben diese Kamera schnell gemacht.
Und wenn, was heißt schnell?
Und wenn
dass sie mit der entsprechenden Geschwindigkeit vom Hochhaus fällt, oder?
Ja, die beschleunigt schneller als eine nach vorne geöffnete Halbkugel. Nein. Sie machen, wenn du einen Continuous Autofokus hast, also quasi ein Tracking machst,
ja,
dann macht sie 18 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung RAW.
Schön.
Das ist.
Wie groß ist der Puffer?
Das ist beeindruckend. ja, habe ich mich auch gefragt. Wir hatten auf Facebook eine kleine Konversation. Der nächste Modus, und dann kannst du ja mal ausrechnen, der nächste Modus ist, wenn du keinen Continuous Autofokus hast, sondern nur einen Single Autofokus. Also einmal Fokus einstellen, dann durchdrücken. Dann kannst du, wenn du das möchtest, 60 Bilder pro Sekunde RAW schießen.
60.
60. Und da
reicht von der OMD EM1 Mark II.
Ja. Das war 60 Bilder.
Aber das ist dann der voll elektronische Shutter. Da ist dann nichts mehr mechanisch, was
sich bewegt. Keine Ahnung.
Nee, das kannst du nicht machen. Das geht ja nicht.
Mag elektronisch sein, ja. Fand ich sehr beeindruckend. Und bei Facebook meinte jemand, er hätte da vor Ort wohl mal gefragt oder jemand hätte es irgendwo geschrieben und ausprobiert. Das reicht dann für etwas über eine Sekunde. Und jetzt kannst du das ja hochrechnen, wie viel du bei 18 Sekunden kommst. Würde mir ehrlich gesagt reichen. Also man braucht das echt extrem selten, so für so das eine oder andere Action-Shot. Kann aber interessant sein. Und interessant ist auch das nächste Feature, was sie in dem Zusammenhang gemacht haben, denn du kannst diesen Pro-Capture-Mode aktivieren. Das bedeutet, wenn du den Auslöser halb durchdrückst, nimmt er im Ringpuffer mit 14 Bildern die Sekunde einfach mal so lange Bilder auf, bis du voll durchdrückst. Das ist quasi so ein Feature wie vom Smartphone.
Also hast du vorher und hinterher nach deinem Bild noch ein paar dazu.
Du hast Bilder von davor, weil wenn du jetzt irgendwie so halb durchdrückst und wartest so, warte auf den Sprung oder auf das Ereignis, so jetzt passiert's, dann ist deine Reaktionszeit meistens ja zu lang. In diesem Fall kannst du aber zurückblättern und hast den Moment.
Finde ich auch sehr cool. Dann kannst du auch Blitze nachts, Gewitternachts fotografieren mit Hand auslösen.
Einfach draufhalten und warten.
Wenn es blitzt, drückst du drauf, dann passt
das. Ja, genau. Sehr cool. Ja, den elektronischen Sucher, der ja drin ist, den haben sie auch verbessert. Der macht jetzt 120 Bilder die Sekunde und hat eine Verzögerung von 6 Millisekunden. Das heißt, du siehst die Realität mit nur 6 Millisekunden Verzögerung. Das ist nahezu live. Würde ich auch gerne mal sehen. Und sie haben größere Akkus reingebaut. Sie haben jetzt nicht gesagt, wie viel länger es hält. Aber es ist ein größerer. 5
Minuten länger.
Man weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie es für 5 Minuten tun. Also ich denke schon, dass sie da wirklich mehr rausholen. Und vor allen Dingen, und das ist auch gut, die Akkus haben kürzere Ladezeiten. Das heißt, du kannst sie wahrscheinlich, oder das Ladegerät macht mehr Power, keine Ahnung. Also du kriegst sie schneller geladen, obwohl sie größer sind. Das ist hilfreich. Der Griff ist ein bisschen größer geworden, aber nicht viel. Das Design ist ansonsten gleich geblieben. Aber sie haben es geschafft, in das Gehäuse 2 SD-Karten-Slots reinzuklemmen. Die sind übereinander, nicht voreinander. Das heißt, man kann sie auch gut erreichen. Sensor macht jetzt 20 Megapixel. Soll auch Energie sparen und so weiter. 4K-Video geht möglich. Dynamikumfang soll eine Blende besser sein. Neuer High-Res-Modus ist da, der jetzt natürlich so schnell sein kann, dass es auch bei leicht bewegten Objekten funktioniert. Freihand-High-Res. ziemlich abgefahren. Also mich reizt diese Kamera. Ich will die unbedingt ausprobieren und wahrscheinlich dann auch upgraden. Sie bieten aber jetzt auch für die Pro-User einen Pro-Service an. Die waren sowieso schon ganz okay. Ich habe es nicht in Anspruch nehmen müssen, aber was ich so gehört habe.
Aber so Canon Professional, Nikon Professional Services.
die waren hat, noch mal eine
hat Klasse immer noch drüber. Hat immer noch den Rang abgelaufen. Das wollen sie jetzt absolut. Also auch anbieten.
Das machen sie jetzt auch. Sie haben jetzt irgendwie so Bronze, Silber und Gold pro Service, wo du dann je nachdem, in welchem Bereich du da drinne bist, auch schon mal eine Ersatzbody kriegst, während deine Kamera noch in der Werkstatt ist. Das heißt, dass du das Shooting dann einfach machen kannst. Ganz cool gemacht und so weiter und so fort. Neue Objektive, pipapo. Soll reichen, eh schon viel zu lang. Ja, also ich bin da sehr gespannt. Ralf hatte noch geschrieben, neue Linse, 25mm 1.2 für 1.300 Euro. Ja, das ist ein stolzer Preis. Muss man sehen, ob man es braucht. Muss man gucken. Der Body interessiert mich sehr und ich kann es kaum erwarten, den Preis zu hören. Und ich hoffe, dass sie nicht dem Trend folgen, den Olympus und Nikon gehen und da jetzt irgendwie plötzlich 2.500-3.000 Euro für aufrufen, sondern ich hoffe, dass das irgendwie in einem Rahmen sich hält, wie die EM1 auch war. Mal gucken.
Du bist aber ganz schön zuversichtlich.
Ja, ich, bisschen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tja, weißt du nicht, was man da für Karten dann reinstecken könnte, glaube ich? SanDisk hat eine 1-Terabyte-Karte vorgestellt.
Nein!
Doch. Braucht man gar nicht viel dazu sagen. 1 Terabyte SD-Karte. Warum nicht? Ja, kann man machen. Preis ist nicht bekannt. Ich habe mal nachgeguckt.
Den willst du auch nicht wissen.
Es gibt eine 512 Gigabyte-Karte von SanDisk. Die liegt so bei 340 Euro. Also man kann mal davon ausgehen, irgendwo bei 700, 800 Euro wird das dann wohl liegen. Mein Gott.
Ja. Wär's gut. Wer es möchte, unterstützt das überhaupt irgendeine Kamera?
Keine Ahnung.
Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage.
Keine Ahnung, ziemlich heftig. Naja, aber bei den neuen Auflösungen, ne? Man muss mal gucken, was so kommt. Hasselblatt hat mir vorhin kurz angeregt, die haben ein Konzept vorgestellt, ein Kamerakonzept. Digitales Mittelformat, aber quadratisch.
Also so, wie es früher war.
So, wie es früher war.
Also wie Hasselblatt hat ja früher die Kameras gemacht, das sind Würfelchen, die haben oben einen Sucher, vorne ein Objektiv, hinten, ja, digital dann halt ein Display und rechts irgendwie war es bisher immer die Kurbel zum Weiterdrehen. Und das sieht jetzt so aus, nur halt auf modern.
Genau, auch wieder ein Würfel, quadratisch, wobei ich schon gelesen habe, dass wahrscheinlich der klassische digitale Mittelformatsensor drinnen steckt, aber eben per Software gecroppt wird. Ja, ist kein
wie neuer, per Software gecroppt.
Ja, kein neuer Sensor, sondern einfach ein eingestellter.
Quadratisch. Warum croppt man den? Crop. Ach so, weil der
es quadratisch sein soll. Also sie bauen wahrscheinlich, so habe ich es gelesen, keine quadratischen Sensoren, sondern bauen da den normalen Sensor rein. Nun ja. Das Interessante ist aber das Gehäuse. Denn das Gehäuse ist tatsächlich erstmal nur so der Würfel mit dem Sensor drin und vorne eben das Bajonett für die Objektive. Jetzt kannst du aber an jeder Seite von diesem Würfel Dinge dran klemmen, also Module. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, okay, den Griff mit dem Auslöser, den will ich links dran machen und rechts will ich die Drehknöpfe für Blende und Zeit haben. Oder du sagst, nee, die Drehknöpfe mache ich mir nach links und den Griff mache ich nach rechts. Damit ist also, wenn du Links- oder Rechtshänder bist, ist dir dann egal. Du kannst
ist
dir
das, den ist das dann wie Palette-Gear, dass du dann quasi den so abklickst und magnetisch auf der anderen Seite dran klickst?
So ähnlich wird das sein. Wahrscheinlich jetzt nicht nur magnetisch, sondern du wirst es irgendwie schrauben oder verriegeln. Aber ja, genau so. Und dann kannst du zum Beispiel oben das Display drauf machen und dann sagen, okay, das benutze ich jetzt wie ein Schachsucher, dieses Display. Oder machst das Display hinten dran und machst oben einen Schachsucher drauf. Oder machst oben die Drehknöpfe drauf.
Es ist ein Konzept, ne?
Das es ist ein Konzept, ja. Fand ich aber nicht uninteressant, weil gerade das Thema, ja, es gibt eigentlich keine Kamera so richtig für Linkshänder, wäre damit gelöst. Ne?
Gut.
Ja.
Kommen wir zum Adobe Rant.
Gibt's einen? Das ist kein
Lied höchstens. Wenn hier Lightroom steht in den Shownotes, dann musst du doch erwarten, dass es einen Rant gibt. Also Adobe hat Lightroom 6.7 rausgebracht oder 2015.7 für die CC-Kunden. Mhm. Hat jetzt ein paar neue Features. Kannst jetzt irgendwie zu der Adobe Stock-Site pushen. Mhm. Was ist das zweite?
Ja, es gibt diesen All-Synced-Fotos und das war so ein bisschen kompliziert, die Bilder auf die Geräte zu machen. Da kannst du jetzt per Drag and Drop die Fotos draufziehen und dann werden sie gesynkt.
Genau. Du kannst ihm jetzt sagen, dass die Smart Previews herangezogen werden sollen, auch wenn das Original dran ist?
Das ist ein interessantes Feature, weil das war ja, als diese Smart Previews rausgekommen sind, war das ja eins der ersten Dinge, wo wir gesagt haben, oh ja, cool, wenn du jetzt irgendwie so eine, weiß nicht, 30-Megapixel-Kamera hast oder jetzt auch 50-Megapixel-Kamera, das sind fette RAWs, das Editieren, das dauert halt schon mal ein bisschen länger. Warum denn nicht die Smart Previews dafür benutzen, wenn sie da sind? Und das ging immer nicht. Der Trick war dann halt, die RAWs irgendwo auf einem externen NAS oder einer externen Festplatte zu speichern und sich die Smart Previews lokal zu rechnen und dann eben die Platte mit den RAWs abzuziehen und dann konntest du auf den Smarts arbeiten. Das ist jetzt nicht mehr erforderlich, man kann das jetzt in den Einstellungen machen. Blöderweise ist das für mich völlig unpraktisch, so wie sie es eingebaut haben, denn du musst jetzt in die Settings gehen und stellst es global ein und sagst, ich möchte, wenn Smart Previews da sind, die Smart Previews benutzen.
Willst du das pro Bild machen?
Ich hätte das vielleicht pro Kollektion gemacht oder pro Ordner oder ich hätte jetzt auf Wunsch irgendwo einen Knopf gehabt, ich möchte jetzt mit Smart Previews arbeiten. So ein Klick und dann stellt das halt einfach um. Nicht, dass ich mich durch die Settings wühlen muss und dann neu starten muss.
Was ist das denn
für ein Quatsch?
Musste nicht.
Musst nicht neu starten?
Nein.
Also immerhin im laufenden Betrieb. Gut. Also so ein halber Rand.
Ja, also ich meine, das ist eine klassische Arbeitsweise, wie man es aus dem Videobereich kennt, weil Rechner natürlich mit großen Videodateien noch größere Probleme als mit einzelnen Fotos haben. Und da war es eigentlich bisher immer üblich, dass die Videosoftware entsprechend eine sogenannte Proxy-Funktionalität bereitgestellt hat, also die Möglichkeit, mit einer kleiner gerechneten Version zu arbeiten und dann am Schluss zu sagen, so, und jetzt machen wir bitte den Final Render mit den großen Bildern, mit den großen Videos. Insofern ist das jetzt im Prinzip genauso. Ja, ist ein bisschen doof, dass man es im Menü machen muss, in den Settings machen muss, aber halte ich jetzt für so nicht so schlimm. Ich gehe mal davon aus, wenn du das nachher exportierst, wird dann hoffentlich die große Version genommen.
Das wäre nämlich gerade die Frage, die ich hätte. Ich hoffe mal, dass das dann wirklich nur fürs Bearbeiten zählt und nicht fürs Exportieren.
Ich habe es nicht getestet. Ja, dann haben sie noch diverse Bugfixes eingebaut. Verschiedene neue Kameras sind jetzt unterstützt. Angeblich die 5D Mark IV.
Ja, die unterstützen sie, aber sie schreiben gleich mit einem Sternchen dazu, sie können die Dual-Pixel-RAWs lesen und auch anzeigen, aber nicht deren erweiterte Funktionen. Also du kannst jetzt nicht in Lightroom mit einem Schieberegler da den Fokuspunkt verschieben, das Bokeh ändern oder solche Späße machen.
Das muss über die Canon-Software gehen.
Unglaublich
intuitive, schnelle, tolle Canon-DBP-Software.
Ja, ich kenne den aktuellen Stand nicht. Es sagen mir ja immer wieder einzelne Leute, dass die ganz gut sei. Ich kenne die aktuelle Version nicht, also da sage ich jetzt nichts dazu. Das ist Jahre her, dass ich die gesehen habe. Aber Adobe schreibt eben, wenn man diese Dual-Pixel-RAW-Funktionalität nutzen will, dann möge man doch am besten das RAW in der Canon-Software anpassen, Schärfe, Bokeh, Weißabgleich am besten auch dort machen und dann das Ganze als TIFF speichern und in Adobe importieren.
Super. Ja. Damit nimmt man sich natürlich eine Menge der RAW-Vorteile.
Ja, gut, das ist jetzt diese Dual-Pixel-Geschichte. Ne? Wenn dir diese Features egal sind und du nur das Bild bearbeiten willst, wir haben ja eh gesagt, wie oft wirst du es brauchen, bei den Fokus dann nochmal anzupassen?
Ich erwarte nicht, dass ich dieses Feature überhaupt benutzen werde.
Und wenn du dann doch mal Dual-Pixel geschossen hast, dann brauchst du vielleicht, 0,1% deiner Bilder brauchen das und die kannst du dann wahrscheinlich auch extern.
Also nicht zu verwechseln mit dem Dual-Pixel-Fokus, was eine ganz andere Geschichte ist.
Das hat ja nur mit dem Fokus zu tun, das hat ja nichts mit der Bearbeitung zu tun.
Genau. Das war's mit Lightroom 6.7. Das kommt kein Rant von mir, weil sowohl Installationen als auch hinterher Bedienungen haben problemlos funktioniert.
Das heißt, ich kann mich trauen, ja? Dann mache ich vom Workshop nochmal ein Update, nicht, dass schon jemand mit einer Mark 4 kommt.
Ich habe natürlich jetzt nicht alle Features durchgetestet. Also es kann schon sein, dass ich was übersehen habe.
Gut.
Egal. Aber bleiben wir noch kurz bei Adobe. Mhm. Der Thomas hat mir nämlich auf dem Slack noch was durchgegeben. Der schrieb, ich war gerade mal auf meinem Adobe-Konto und wollte schauen, wann ich mein Abo kündigen kann. Ich zahle im Moment 11,89 pro Monat und es gibt ja immer wieder Angebote für 9,99 pro Monat. Die haben mir dann 60 Tage gratis angeboten, als ich auf Kündigen geklickt habe, was ungefähr aufs selbe rauskommt. Wenn ihr also 20 € sparen wollt, einfach mal das Abo kündigen.
Das ist pfiffig.
Ich hab's getestet.
Hast mal gekündigt.
Hab ja ein CC-Abo, bin auf die Kontoseite gegangen, habe gesagt, kündigen. dann fragen sie dich noch so ein, zwei Sachen, dann kommt so ein Knopf weiter im Prozess ungefähr, aber das ist noch nicht das endgültige Kündigen. Und dann sagen sie, oh, das ist aber schade, dass du gehst. Können wir dich vielleicht überzeugen? Zum Beispiel mit einem mit 60 Tagen gratis CC. Und dann sagst du, okay, nehme ich. Und dann behältst du deinen Account und musst nichts mal weitermachen und bekommst dann 2 Monate gratis. Also für die, die das mal testen wollen, ich weiß nicht, wie lange das gut geht, aber ich denke, man soll der Firma nichts schenken, was man ihr nicht schenken muss.
Es ist vielleicht, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie bei Adobe wirklich blöd sind. Das glaube ich einfach nicht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die sich natürlich auch sagen, naja, wir haben hier immer irgendwelche Einstiegsangebote für 9,99 € oder sowas. Das ist ja auch mal für so einen limitierten Zeitraum. Bevor jetzt die Leute dauernd kündigen und wieder neu abschließen, um den günstigen Preis zu nehmen, da bieten wir denen noch bei der Kündigung einfach quasi die Differenz an und dann brauchen die nicht kündigen. Für den Kunden einfacher, für die besser.
Also ich glaube, dass die harte Wahrheit ist, Adobe ist seit einigen Jahren auf einem hammerharten Gewinnoptimierungskurs. Das siehst du ja auch an diversen Softwarequalitätsproblemen und so weiter. Und alles, was die tun, ich meine, wenn du heute dein Handy kündigst, deinen Handyvertrag kündigst, dann haben die auch irgendein Goodie, was sie dir dann anbieten. Also das ist ein ganz klares, wir wollen weiter ein Scheißgeld mit dir verdienen.
Na, natürlich.
Das werden die dann auch tun. Tja.
Ja, ja, ja.
Serif kommt in die Hufe, macht einen Lightroom.
Nein, die machen jetzt erstmal bitte den Publisher und dann können sie gerne mit dem Lightroom weitermachen.
Ja, parallel beides.
Naja, alles. Gestern fertig.
Affinity Brightroom.
Brightroom. Ja, weiß ich nicht, Light Table.
Oder Dark so. Hall.
Nee, Light Table gibt's schon. Ne? Ja, ist auch egal. Werden wir sehen, also, was da kommt.
Adobe Abo kündigen und dann eben doch nicht kündigen, kann einem ein bisschen Geld sparen.
Ja, kann man nochmal mitnehmen.
Jo!
Ja, kleinen Nachtrag haben wir noch. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch an das Debakel mit Nikon. Jetzt habe ich irgendwo draufgeklickt. Muss ich zumachen, sonst hört ihr mich nicht mehr. Nikon und... Wie komme ich jetzt da rein? So, Nikon und der Kunde, der gesagt hat, das WLAN in der D500 ist ja gar kein echtes WLAN, sondern funktioniert nur mit einem Smartphone, mit aktivierten Bluetooth und Kommunikation über Bluetooth und dann über WLAN das Bild transferieren. Also... Er hat halt gesagt, die Werbung suggeriert mir, ich mache da ein WLAN auf und kriege da die Bilder rausgezogen oder sowas, was er halt wollte. Und das geht halt nicht. Und dann hat der Kunde, ein Andreas V., halt mal Nikon abgemahnt. Und von Nikon gab es dann keine Reaktion, beziehungsweise sie haben ihm vorgeschlagen, das Ganze, tut uns leid, dass dir die Kamera nicht gefällt, wie wäre es mit einer Rückabwicklung, Kamera her, Geld zurück. Dann sagt er, nö, ich will ja schon die Kamera haben, aber ich finde das halt scheiße, dass ich jetzt einen 1.000 € WLAN-Adapter kaufen musste, um die versprochene Funktion zu bekommen. Und nun hat der Kunde die Klage vorbereitet. Ich vermute jetzt mal, um Geld vom Adapter oder für den Adapter zurückzubekommen. Und jetzt ist es aber so, dass man aus rechtlichen Gründen nicht direkt gegen Nikon klagen kann, weil er hat ja nicht bei Nikon gekauft, sondern beim Händler. Also klagt er beim Händler gegen den Händler. Aha. Weil er mit dem ja eine Rechtsbeziehung eingegangen ist über den Vertrag. Und der Händler könnte dann seinerseits die Regressansprüche gegenüber Nikon geltend machen. Dafür gab es eine Frist, also auf diese Klage zu antworten für eine außergerichtliche Einigung. Die ist am 26.09., also gestern, wo wir das hier aufnehmen, abgelaufen. Ich habe jetzt noch nichts Aktuelles gelesen. Also ich verfolge das mal weiter, wenn ich da in meinen News-Tickern so drüber stolpere. Bin mal gespannt, wie das ausgeht.
Das ist in Deutschland, oder?
Ja, ja.
Weil in den USA, gibt es in Deutschland nicht irgendwie das Äquivalent zum amerikanischen Class-Action-Lawsuit?
Was ist eine Class-Action?
Ja, Class-Action ist so ein generelles Ding, ne, dass quasi ganz viele Leute sich zusammentun und sagen, Nikon, das ist scheiße, das ist eine Sammelklage, genau.
Das gibt es in Deutschland nicht.
Gibt es in der Form nicht,
oder? Nee, in Deutschland müsste jeder einzeln eine Klage einreichen. Hm. Das wären dann alles Einzelfälle.
Aber das wär so ein typischer Anwendungsfall für einen Class-Action-Lawsuit.
Ja, absolut, ja. Naja, ich bin mal gespannt.
Na gut.
Kommen wir zu den schönen Dingen dieses Lebens.
Ja, wie schön ist dann jetzt die Frage, aber ich denke, es ist schon generell erstmal positiv. Klostergeister 2017.
Das ist erstmal sehr positiv.
Das ist erstmal sehr positiv.
Dass wir nämlich einen Termin gekriegt haben.
Und das ist tatsächlich ja jedes Mal auch ein enormes Ding, überhaupt noch einen Termin zu bekommen, weil die Konkurrenz im Haus ist quasi enorm, also wirklich riesig. Da gibt es immer wieder andere Sachen, die da rein wollen, und wir müssen uns quasi immer wieder aufs Neue einen Termin erkämpfen.
Man darf jetzt auch nicht vergessen, das sind wir nicht sogar die einzigen Privatveranstalter dort, weil es ist ja sonst eher als Volkshochschule so, ne?
Genau, und die machen also auch ihre eigenen Geschichten dort oder eigentlich hauptsächlich, und wir müssen quasi jedes Mal so bitte und das ist halt immer ein bisschen problematisch. Wir werden im Juli 2017 den nächsten Klostergeister-Workshop haben, vom 17. bis zum 22. Juli. Juhu. Also der Termin steht, und wir haben ja schon mal so eine Liste rausgegeben, so ein Formular, wo man seinen Namen eintragen konnte, um da ja zumindest mal so ein bisschen einen Pflock reinzuhauen.
Das klingt wie beim Vampire töten. Ne?
Genau. Pflock reinhauen. Und jetzt haben wir ein Problem.
Ja, weil?
Es sind nämlich deutlich über 50 Leute, die das getan haben. Wir können nur 22 Leute tatsächlich auf den Workshop lassen.
Ja, also zum einen, damit es halt nicht zu groß wird, und zum anderen, weil einfach nicht mehr Kapazitäten da sind.
Das ist das, was wir kriegen können dort. Ich meine, die Location ist so geil, ich würde den locker auch von der Größe her verdoppeln und dann noch irgendwie ein, zwei Leute an Land ziehen, um da mitzumachen. Also auch Dozenten an Land ziehen würde ich problemlos machen. Ja, aber es ist halt dummerweise ein bisschen nicht möglich so. Geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt halt gucken, wie wir das regeln. Das ist tatsächlich wir werden quasi überrannt, und das ist so schön es ist. Aber das heißt, wir müssen auch irgendwie der ein oder andere Person halt eine Absage schicken. Nach langem Hin und Her sind wir jetzt an den Punkt gelangt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das mal irgendwie über eine Losgeschichte machen. Dass auch Leute, es gibt halt ganz viele Leute, die können ihren Urlaub nicht so früh planen, die haben andere Schwierigkeiten, da reinzukommen, und deshalb werden wir dieses Mal ein Losverfahren machen. Mhm. Das heißt, die Klostergeisterplätze werden verlost. Ich meine, es ist blöd für Leute, die dann dadurch nicht reinkommen, aber ja, ich glaube, es ist die gerechteste Möglichkeit im Moment.
Für die Frühaufsteher oder die halt, wenn wir ankündigen, wann wir die Buchung aufmachen, die dann die Zeit haben, da per Refresh-Taste vor dem Browser zu sitzen, ist das natürlich blöd, weil die sich jetzt nicht gleich als erstes den Platz sichern können. Aber es ist eben eine Chance für alle die das nicht können. Also ich kenne es von mir selber. Wenn wir jetzt sagen, was weiß ich, am Mittwoch um 13 Uhr machen wir auf oder am Mittwoch um 9 Uhr machen wir auf, ich sitze da im Betrieb, ich kann da nicht dauernd im Browser sitzen und Refresh drücken, um irgendwas zu buchen, das funktioniert nicht. Oder ich bin unterwegs oder beim Kunden oder habe ein Shooting oder was auch immer. Und das wird euch ja auch so gehen da draußen.
Also ich glaube, wie rum wir es machen, es wird immer ein paar geben, denen das nicht so gefällt, aber das ist halt mal jetzt ein anderer Versuch, daran zu gehen. Das heißt, was wir jetzt tun werden, ist tatsächlich, wir werden jetzt die Leute, die jetzt auf der Liste stehen, anschreiben und falsch. Ich habe es mir doch aufgeschrieben. Wir werden 22 Plätze auslosen. Mhm. Und dann werden die Leute, die da auf der Liste stehen und ausgelost sind, werden eine Mail bekommen, und die müssen mir dann bitte bestätigen, dass sie dann auch den Platz haben wollen. Mhm. Und das wird dann hier auch als ziemlich feste Zusage gewertet. Ich meine, wenn jetzt irgendwie sich jemand kurzfristig das Bein bricht, ist das natürlich eine andere Geschichte, aber
dann ist das wir kein Beinbruch.
Eigentlich jetzt schon mal festnageln, auch ans Kloster weitergeben, dann haben die eine bessere Möglichkeit zu planen. Und ich schau mal, ob wir es vielleicht noch um 2-3 Plätze weiter aufbohren können. Mhm. Aber ich meine, das Gewölbe hält auch noch ein paar Leute mehr, aber dann ist tatsächlich so die Kapazität für diesen Workshop erstmal erreicht.
Naja, du brauchst auch den Platz im Speiseraum und so weiter, ne?
Ja, natürlich.
Muss man schon gucken, wie es geht.
Klar. Also das wird jetzt in den nächsten, ich sag mal 14 Tagen wird das passieren, also nicht wundern, wenn ihr dann eine Mail bekommt. Auch die, die nicht ausgelost wurden, bekommen dann eine Mail. Dann kann es natürlich, ihr werdet quasi alle erstmal auf eine Warteliste kommen. Und falls dann von denen, die sich angemeldet haben, eben kurzfristig noch jemand abtauchen muss, aus welchem Grund auch immer. Aber wir gehen jetzt schon mal davon aus, wenn ihr ja sagt, dann meint ihr auch ja. Also das ist jetzt nicht so ein, ich halte es mir mal frei, aber ich habe noch keine Ahnung, sondern das solltet ihr schon einigermaßen sicher sein.
Ja, offiziell buchen kann man erst ab wann? November oder so, ne?
Ja.
Wenn die das freischalten da bei sich.
Ich hoffe mal, dass sie schon ein bisschen früher mit dem Buchen anfangen können als letztes Jahr, damit wir dann auch bald eine Gewissheit haben. Aber
na gut, da sagen wir dann nochmal
Bescheid. Ab November ist auf jeden Fall zuverlässig, ja.
Okay.
Tja, so sieht's aus dieses Jahr.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht erwischt das ja mal den einen oder anderen, der jetzt schon zweimal oder dreimal versucht hat, sich anzumelden und dann keinen Platz mehr gekriegt hat. Das wäre natürlich auch ein Vorteil, ne?
Werden wir sehen.
Genau.
Gut.
Sehr schön. Ja, ansonsten müssen wir sie halt fragen, ob wir häufiger, ja, ich meine,
durchgängig. Ich bin ja froh, dass wir den jetzt überhaupt haben.
Im Winter, im Schnee.
Übrigens, wusstest du, dass Wien wow macht?
Ja, schöner Übergang.
Nicht wahr?
Ja, das ist nämlich noch ein Workshop.
Das ist noch ein Workshop. Das ist auch ein Workshop mit einer riesen Interessenliste.
Ja, und an dem haben wir jetzt wirklich ein bisschen gebastelt. Denn der ist jetzt offen, der kann ab sofort gebucht werden.
Der hat ein ganz eigenes Modell.
Ja. Wir fahren nach Wien. Und zwar 2017. Wir fahren, jetzt das genaue Datum haben wir natürlich hier nicht stehen, 16., 17., 18.
Genau, 3 Tage.
Juni, ne?
16. bis 18. Juni, Freitag bis Juni. Sonntag.
Ganz genau. Das sind 3 Tage. Und jetzt haben wir gesagt, okay, also für 2 Tage lohnt es sich halt für uns nicht nach Wien zu kommen, also machen wir 3 Tage. Jetzt ist es aber so, wenn wir jetzt 3 Tage machen, dann ist es natürlich schon ein ordentliches Paket, haben wir früher auch gemacht, haben dann immer zu hören gekriegt, mach doch mal was Kürzeres, was vielleicht nicht ganz so teuer ist, damit ich da auch mal hin kann, oder mach doch mal was Kürzeres, weil ich kann mir nicht 3 Tage frei nehmen, ich kann den Freitag nicht, da muss ich arbeiten. Der nächste sagt, mach doch mal was in der Woche, weil ich kann am Wochenende nicht mit der Familie und so. Ja, also haben wir uns was überlegt. Wir kommen Freitag, Samstag, Sonntag, aber das sind 2 Workshops. Und zwar haben wir einen kleineren Workshop am Freitag und wir haben einen größeren Workshop Samstag, Sonntag. Die werden natürlich thematisch so ein bisschen ineinander greifen. Das heißt, der Freitag wird sich drehen, da machen wir natürlich auch Fotografie und Shooting, aber es geht da um die Bildbearbeitung. Wer also da mal Chris und meinen Lightroom-Workflow sehen möchte, wer mal sehen möchte, wie wir zu den Ergebnissen kommen.
Und auch eigene Sachen. Also wir machen da Fotosession und Bearbeitung. Genau. Das heißt, natürlich werden auch eure Bilder an der Stelle in den Genuss kommen.
Genau, also wir zeigen, wie wir zu unserem Ergebnis kommen und können euch Tipps geben, wie ihr vielleicht zu eurem Ergebnis kommt, wie ihr einen eigenen Look entwickelt, wie wir das gemacht haben, wie wir da rangegangen sind, welche Möglichkeiten es gibt. Da ist es dann natürlich sinnvoll, wenn ihr auch ein Notebook oder so etwas mitbringt. Mit Lightroom, mit Aperture, mit einer Software eurer Wahl. Also wir werden halt Lightroom, Photoshop und Affinity dabei haben, weil wir damit eben arbeiten. Und dann werden wir eben auch gemeinsam eure Bilder bearbeiten und eben zu tollen Ergebnissen kommen, denke ich. Das ist so das eine, ne?
Und das ist ein guter halber Tag. Mhm. Und der ist total günstig.
Wo findet der denn statt?
Also der Sebastian, seines Zeichens aus der Gegend, ist ziemlich geflasht von der Location gerade so im Slack.
Denn ich habe ja ein bisschen rumtelefoniert. Wir hatten eine Location schon zur Hand, das war auch urig und ganz gemütlich. Aber ich dachte mir, nee komm, also wenn wir jetzt schon nach Wien fahren, dann wollen wir mal wow machen. Und habe mal ein bisschen rumtelefoniert und ich habe das Naturhistorische Museum bekommen.
Das Ganze?
Natürlich nicht. Aber die haben Veranstaltungsräume da drinnen, die haben einen großen Seminarraum mit einer riesen Leinwand, die wir nutzen können für unseren Beamer. Das heißt, das wird wahrscheinlich die größte Bildbesprechungsleinwand, die wir hier hatten.
Wie viel Platz ist denn in dem Saal?
Reichlich. Also wir kriegen den nicht voll, glaube ich.
Haben wir aber auch nicht vor.
Werden wir mal sehen. Nee, aber in dem Preis enthalten, also sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag, im Preis enthalten ist freier Zugang zum Museum. Inklusive Genehmigung für Stative.
Juhu.
Das heißt, wir werden das von der Zeit her so regeln, dass ihr, wenn ihr möchtet und shooten möchtet, eben auch im Museum shooten könnt.
Also das Naturhistorische Museum, das ist so da, wo auch so Dinosaurier und so Sachen rumstehen, ne?
Genau.
So große Knochen und Zeug.
Ja.
Also guckt doch mal das Bild an, das ist ziemlich cool.
Das ist ziemlich geil, ja genau. Und am Freitag ist so der Einstieg, da starten wir mit 89 Euro.
Ne? 89 für den Nachbearbeitungstag.
Genau. Und wer eben sagt, ja, ich schaffe das nur am Freitag, weil ich Samstag, Sonntag irgendwie was anderes vorhabe oder das ist einfach mal ein günstiger Einstieg, um uns beiden Verrückten mal kennenzulernen und Bildbearbeitung liegt mir sowieso oder irgendwie finde ich nicht den richtigen Look bei meinen Schwarz-Weiß-Bildern oder was auch immer, dann ist das halt euer Ding und Shooten machen wir auch. Das heißt, wenn ihr da natürlich Fragen habt, stehen wir natürlich zur Verfügung. Samstag, Sonntag, das ist dann der zweite Teil von dem Workshop und da geht es eben um das Thema Stadt, Mensch, Reise. Ja. Wir hatten ja mal rumgefragt, was euch interessiert und da kommen eben unterschiedliche Sachen bei raus und was mir so in der Summe dann klar geworden ist und das hat Chris dann auch bestätigt, es geht halt bei der Reisefotografie um viele Dinge. Du hast die Reise, die Reportage natürlich. Du willst natürlich, wenn du nach Hause kommst, zeigen, wo du warst. Und dann machst du eigentlich ziemlich viele Dinge. Du fotografierst ja die Landschaft, die Architektur, aber eben auch Menschen. Also wenn man jetzt in einer Gruppe unterwegs ist mit Frau und Kindern, dann willst du auch mal ein paar schöne Porträts machen. Das gehört genauso dazu, wie eben den Stadtkern zu zeigen oder witzige Gegebenheiten auf der Straße zu zeigen und so weiter. Das ist ein recht umfangreiches Thema. Und da gibt's eben Tipps, die vielleicht dazu führen können, dass ihr, wenn ihr nach Hause kommt, mit euren Fotos die bessere Geschichte erzählen könnt. Also wie geht man an das Ding thematisch ran? Wie baut man sich vielleicht mal auch ein Projekt auf, was man dann durchzieht mit seinen Fotografien? Bis vielleicht hin zu, wie lege ich denn bestimmte Bilder an, wenn ich schon weiß, ich habe vor, einen Kalender zu machen oder ein Fotobuch zu machen? Worauf achte ich denn da? Das ist natürlich ganz ganz interessant, das Thema. Und da werden wir wieder Aufgaben machen, wie wir das auf unseren Workshops ja so gerne tun. Das heißt, wir geben euch dann Aufgaben zu verschiedenen Stichworten, werden die Bilder besprechen. Und dann wird sich das Ganze so mit euren Fragen auch weiterentwickeln. Sinnvoll ist es natürlich, alle beiden Workshops zusammenzunehmen, weil am ersten Tag haben wir hier die Bearbeitung, am zweiten Tag haben wir das umfangreiche Shooting. Das geht Hand in Hand und deswegen bieten wir den ersten Workshop einzeln an, den zweiten Workshop einzeln. Wenn ihr alle drei zusammennehmt, dann kriegt ihr das Paket günstiger. Jetzt habe ich hier gerade irgendwo wild umhergeklickt.
Also ich find's absolut Hammer. Das ist
hier bin ich wieder.
So. Tatsächlich ein interessantes Paket. Die Leute, die nicht können am Samstag, Sonntag, die können am Freitag oder umgekehrt. Gibt auch Leute, die einfach mal reinschnuppern wollen. Das ist der Freitag auch dafür geeignet. Und wir werden wahrscheinlich am Samstagabend auch noch gemeinsam auf den Prater gehen und haben da möglicherweise auch noch mal eine kleine Überraschung in petto.
Die kündigen wir an, wenn es sicher ist, ne?
Wenn sie sicher ist, genau.
Genau.
Den Eintritt für den Prater übernehmen wir. Kostet nämlich keinen Eintritt.
Super. Ja, aber vielleicht den Eintritt für die Überraschung. Ne, müssen wir mal gucken.
Müssen wir mal schauen. Also da lohnt sich dann möglicherweise ein Stativ dabei zu haben.
Gut. Ja, also zwei Workshops, die ihr auch günstiger im Bundle kriegen könnt. Das geht dann von 89 bis 399.
Und nein, wir haben nicht das Riesenrad gemietet. Also nein, keine Gerüchte jetzt.
Genau.
Also.
Ist ab sofort offen. Kann gebucht
ihr könnt jetzt
werden.
Euch anmelden, ja.
Genau, schaut mal rein.
Also happyshooting.de/workshop, da ist das alles nochmal aufgelistet. Da sind ein paar Details. Wenn ihr da auf den Anmelden-Knopf klickt, gibt es noch mehr Details. Und dann könnt ihr das euch auch dort rauslassen.
Hab extra das ganze Shop-Design umgestaltet, damit so ein Angebot überhaupt möglich wird.
Das ist halt diese Kombi-Geschichten, ne? Mal schauen.
Ja, mal gucken, wie es ankommt. Gerne auch Feedback dazu. Weil die Frage gekommen war in unserer Umfrageliste, wer Lust hat, mit mobilen Blitzen da so ein bisschen Strobes zu machen, ich bin ja da. Ja, also das ist nicht ausgeschlossen. Und wenn sich jetzt rausstellt, da sind nur drei Leute, die das interessiert, dann machen wir eine kleine Dreier-Vierer-Truppe und machen ein bisschen Strobist für euch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Deswegen sind ja Chris und ich zu zweit, damit man solche Sachen machen kann. Wenn alle da dran Bock haben, dann machen das eben alle. Und wenn da keiner Bock drauf hat, dann lassen wir das. Wir haben genug zu tun.
Und du wirst dann noch ein Event anlegen dafür, dass die Leute sich austauschen können. Da gibt es dann auch noch Übernachtungsvorschläge und so weiter.
Das Event muss ich noch anlegen, das ist im neuen Layout gerade nicht möglich. Ich muss da mal wieder aufs alte Layout umschalten.
Ich zeig dir, wie es geht.
Das mache ich dann noch und das wird auch verlinkt dann in der Shop-Seite.
Gut. Hübsch.
Ja, soll reichen. Ich freue mich auf euch.
Wien, ich mag ja Wien total gern. Moni ist auch schon ganz neidisch. Ich glaube, die kommt mit.
Ja, ich muss Tanja mal fragen, ob sie Lust hat und Zeit hat.
Tja, wo wir übrigens auch hingehen, also wir jetzt nicht der Boris und ich, sondern die Moni und ich ist, oder wohin wir wollen, ist der 33C3, der Chaos Communications Congress, der nach zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg stattfindet. Und wir waren letztes Jahr zum ersten Mal da. Es hat uns komplett geflasht und es ist so geil, dass wir unbedingt wieder hinwollen. Meinen Bruder möchte ich übrigens auch dieses Mal mitnehmen, den Peter. Es wird nur irgendwie ganz lustig mit den Tickets, weil die haben das gleiche Problem, was wir mit Klostergeistern haben, nur noch auf einem viel, viel größeren Niveau. Die müssen auch ja so mit den Tickets haushalten, weil mehr Leute kommen wollen, als es Tickets gibt. Und die werden wohl im November irgendwann die Tickets eröffnen und dann, ja, werden wir mal schauen, ob wir drei Tickets bekommen oder nicht. Aber die Frage jetzt, es gibt da quasi so Vorab-Tickets für die Engel. Das sind also die, die sich da so richtig reinhängen und ganz viel mithelfen. Und die Engel bekommen jeweils auch nochmal einen Voucher. Und damit kann man auch nochmal jemanden anderen ein Ticket zukommen lassen. Deshalb jetzt einfach mal die Frage in die Hörerschaft. Nur falls zufällig Engel anwesend sind, die einen Voucher übrig haben. Ich wüsste da jemanden, der total scharf auf sowas wäre. Das ist schon alles.
Okay. Jo. Also einfach bei dir melden, oder?
Genau.
Gut. Sehr gut. Ja, denn müssen wir nochmal hier reinschalten.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn die Sendung wird auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite. Und ich muss ja sagen, als wir den Wien-Workshop angelegt haben, da war ich ganz kurz davor, den Shop mit Jimdo zu machen. Weil ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt. Da kriegst du total einfach irgendwie Artikel angelegt und ein schönes Layout hin. Habe ich dann eigentlich nur deshalb nicht gemacht, weil ich wollte, dass ihr jetzt buchen könnt und ich jetzt nicht noch Lust hatte, die URL umziehen zu lassen und so. Naja, läuft das erstmal noch ein Jahr weiter bei mir. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber der Dietmar Schreiber, der hat seine Seite damit gemacht, nämlich www.fotografie mit ph-dietmar-schreiber.de. Und das ist mal, er schreibt hier, hallo ihr beiden, ich habe es getan, ich besitze die Jimdo-Seite. Da ist mein Versuch öffentlich sichtbar. Über eine Besprechung würde ich mich freuen. Die Leute von Jimdo sind sehr freundlich, geduldig und hilfsbereit. Das heißt, er hatte da mit dem Support Kontakt. Mit lieben Grüßen, Dietmar. Ja, und er hat da mal so eine kleine Seite gebaut mit, ja, über ihn und über seine Fotowerke. Das ist natürlich lustig, weil ich kenne ihn jetzt ja schon von einigen Workshops und er hat da viele Bilder reingestellt, die er auf den Workshops gemacht hat. Tolle Bilder. Und ja, ich fand das mal wieder schön zu sehen, dass du wirklich mit wenig Aufwand da einfach dir so eine kleine Homepage machen kannst oder, wir haben es ja schon gesagt, du kommst irgendwie von einer Reise zurück, ne? Ihr kommt von Wien zurück und wollt mal eure Werke der Familie zeigen oder euren Freunden zeigen. Das ist immer schon ein bisschen anstrengend, weil du kannst das natürlich bei Flickr hochladen und so, aber ja, warum nicht auf der eigenen Homepage? Ja, und dann hat er das hier auch gemacht, hat sich ein Design ausgewählt, ganz offensichtlich, und hat da eben so ein paar Module reingesteckt, eben zum Beispiel eine Bildergalerie, die dann automatisch schön aussieht und auf jeder Bildschirmbreite sich anpasst und solche Sachen. Finde ich sehr, sehr schön. Und auch so eine Übersichtsseite mit einem tollen Porträtfoto von sich selbst, dass man weiß, wem die Seite da gehört und von wem die Bilder sind.
Das Bild auf der Über-mich-Seite übrigens, weiß ich genau, wo das geschehen ist, weil ich habe es gemacht.
Ja, siehst du.
Das war beim Spielzeugladen-Workshop in Hannover.
Ja.
von denen es möglicherweise auch bald wieder welche geben wird.
Ja, da schauen wir mal. Also ich finde das gelungen. Und als ich mich halt damit jetzt gerade wieder beschäftigt hatte für den Shop, habe ich mal wieder gesehen, wie simpel das eigentlich ist, da eine Seite anzulegen und sich ein Layout aufzubauen, weil sie haben das jetzt eben ja drin, hatten wir auch schon mal erwähnt, wenn du jetzt eine neue Seite anlegst, dann hast du halt so dieses leere weiße Blatt Papier und da kannst du jetzt per Knopfdruck aus einem vordefinierten Pool an Layouts dieser Seite auswählen. Kannst du sagen, ja, hier soll jetzt eine Seite für einen Shop hin oder hier soll eine Seite für eine Selbstdarstellung hin oder eine Seite für einen Blog hin. Und dann sind das so Elemente, die schon schön angeordnet sind. Und dann hat man so einen Startwert, den man ausfüllen und dann bearbeiten kann. Finde ich ganz pfiffig gemacht. Hat mir gut gefallen.
Ja.
Ja, und das könnt ihr kostenlos ausprobieren. Das solltet ihr tun, wenn ihr irgendwie vorhabt, was zu machen. Macht das entweder dauerhaft kostenlos weiter, kein Problem. Oder ihr sagt, ja, ich will jetzt doch eine eigene URL oder ich will jetzt doch im Shop mehr Artikel haben oder ich brauche mehr Features. Dann könnt ihr upgraden aufs Pro- oder das Business-Paket und ihr könnt auf die Pro-Pakete 15 Euro sparen mit dem Code Belichtigung. Das zusätzliche I ist wichtig.
Nicht Belichtung.
Belichtigung. Happy Shooting halt, Belichtigung. Oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, vielen Dank, Jimdo, für die Unterstützung. Und jetzt haben wir was zu tun.
So, jetzt. Huch, bei dir hat's geklingelt.
Ja, dies hier.
Sehr schön.
Ich habe noch ein Geräusch, aber das habe ich leider nicht hier liegen. Das ist egal. Beim nächsten Mal.
Ich kann noch ganz viele andere Geräusche machen, aber die willst du nicht hören.
Machen Sie ein Geräusch Ihrer Wahl.
Wir werden jetzt hintereinander drei Gewinner ermitteln.
Das gibt's ja nicht.
Doch, das gibt's. Und zwar einmal die, Moment, jetzt muss ich ein paar Sachen zumachen, damit ich nicht durcheinander komme. Einmal die Farbenaufgabe.
Jawohl.
Dann die Pareidolie-Aufgabe.
Ja, sehr schön.
Und dann die Klippe-Aufgabe.
Klippe.
Aber fangen wir mal an mit
Farbe.
Farbe. Es gibt 35 qualifizierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Was verlosen wir?
Wir haben hier für alle diese drei Aufgaben gibt es jeweils einen, ich habe hier noch ganz viele, noch nicht ganz viele, aber so 5, 6 Stück noch rumliegen, Bigger Picture Cards.
Sehr gut.
Und zwar zweimal die Street-Version.
Street.
Und einmal die normale Version. Und wenn ihr gewinnen solltet, dann schreibt mir eine Mail und schreibt da bitte rein, welche ihr haben wollt. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn es nicht aufgeht, dann muss halt das, was übrig bleibt, an den Letzten gehen.
Gut.
Gut, wir fangen mal an. Ich würfel mal.
Mach mal.
Ups, Entschuldigung, Mikrofon im Weg. Tada, ich habe eine 1 gewürfelt.
Hey.
0-1.
Ja.
Nico Glorius, Farbe unter Farben. Wie gesagt, die Aufgabe hieß das Farben.
Das ist schön, ja.
Das ist so eine, ja, was ist so eine Spielmatte für Kinder?
So eine Anti-Rutschspielmatte, so was Gummiertes.
Das sind diese Teile, die ineinander mit so Schwalbenschwänzen ineinander greifen, so Quadrate, die bunt sind und die dann innen drin wieder verschiedenfarbige Zahlen und Buchstaben haben. Und das kann man als Puzzle verwenden, aber auch einfach irgendwie als Unterlage verwenden. Und ja, was hat er gemacht? Er hat das einfach mal abfotografiert, aber dabei sehr genau darauf geachtet, dass er auch tatsächlich das so frontal wie möglich fotografiert.
Ja, und vor allen Dingen, dass er das Wort Farbe drin hat. Denn er hat an der unteren Reihe mit den Buchstaben das Wort Farbe gelegt. In ganz vielen bunten Farben. Also das Ding ist ein Farbflash auf jeden Fall. Es ist lustig gemacht. Es ist sehr genau ausgerichtet. Ich habe halt den Eindruck, dass es so ganz leicht schief ist.
Ja, das kann aber das können Objektivverzerrungen sein.
Ja, oder so. Du hast manchmal diesen Effekt, wenn etwas perspektivisch etwas leicht verschoben aufgenommen war und du rückst es digital gerade, dann hast du irgendwie den Eindruck, irgendwas stimmt nicht. Und man kriegt nicht so ganz raus, was es ist. Oder es kann sein, dass es einfach nur eine optische Täuschung ist. Du kennst diese, diese stark kontrastreichen Strichellinien, wo du denkst, die laufen aufeinander zu, aber die sind genau parallel. Das könnte hier auch passieren durch diese Schwalbenschwänze und diese viele bunte Farbe, dass meine Augen das einfach gerade nicht gezogen kriegen.
Ich würde jetzt hier nur so als Tipp noch mal ein bisschen mit dem Weißabgleich spielen, weil das hat mir einen sehr warmen Weißabgleich. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen bunter wirken würde, wenn es ein bisschen kühler wäre vom Weißabgleich. Aber das nur so.
Oh ja, das ist Geschmackssache.
Das kleine Hinweis.
Ich mag es
ja. Ja, klar.
Irgendwie klicke ich hier heute. Gut. Wenn ich kurze Aussetzer hier habe, dann ist das eine Mischung aus meiner Klickerei und der Leitung.
Nico, Gewinner der Farbeaufgabe.
Ja, ich schreibe kurz hin rein. Hier, Bigger Picture Card. Genau, melde dich bei, am besten gleich bei chris@happyshooting.de, ne?
Genau, chris@happyshooting.de. Und am besten bitte dazu schreiben, mit Anschrift und allem, bitte gleich dazu schreiben, ob eine Street oder eine normale Bigger Picture Card haben möchtest. Und ich werde tun, was ich kann.
Ja, super.
Die Pareidolie-Aufgabe.
Ja, es geht also auch locker von den Lippen.
Das ist dieses Phänomen, wenn man irgendwo an der Holzwand guckt und plötzlich Gesichter sieht oder so. Mhm. Also das Pattern, das Mustererkennen von Gesichtern. Und da gibt's enorm viele schöne Dinge. Da habt ihr echt klasse Zeug gefunden. Ich gucke hier gerade nochmal durch, das ist gut. Du darfst mal würfeln, es haben
26. 42. Das ist zwar immer die richtige Antwort, aber in diesem Fall kein Gewinner.
47.
Oh, warte, wir müssen mal hier Gewinner. Warte mal, ich habe keine Kapitelmarke, das muss ich nachholen. Gewinner. So, 68.
23.
Ja, das passt.
Tobi Bock. Hallo, Fragezeichen, schreibt Tobi als Titel drunter.
Oh.
Das ist eine konstruierte Pareidolie, aber eine, die auch funktioniert, trotz allem. Was hat Tobi gemacht? Eine Unterlage aus Papier wahrscheinlich oder sowas, gelb mit entsprechend einem schwarzen Rand drumherum. Also das Ganze ist schön gerahmt. Und auf dieser Unterlage befinden sich drei Objektive und eine Streulichtblende. Und die sind so angeordnet, dass sie ein sehr, sehr schönes Gesicht machen.
Ja, so ein Pfeifendes, ne?
So ein,
gibt's
oder
ein, so ein, gibt's so ein, ja, oder sowas. Gibt's so ein Emoticon, das sieht so ähnlich aus. Ich muss mal kurz den Link.
Und er schreibt, die Kissenverzerrung ist absichtlich nachträglich hinzugefügt.
Okay.
Mhm. Ja, auch du hast ein Päckchen.
Ja, kann man sonst nicht viel zu sagen, außer dass das könnte für mich auch fast so ein inverses Nokia-Werbeding oder sowas sein. Das ist halt knallegelb und dann diese schwarzen Objektive da drauf. Extrem krasser Kontrast.
Ich frage mich jetzt, warum Tobi zwei Canon 50 1.8 STM Objektive hat.
Das, weil die kaputt gehen?
Aber die sind, also das ist total brandneu, das STM. Das ist ein Jahr auf dem Markt oder so.
Keine
oder er hat es gefotoshoppt. Das ist zweimal das gleiche Objektiv.
Meinst du, das ist zweimal fotografiert?
Weiß ich nicht.
Meinst du?
Aber wieso sollte man sonst zweimal das gleiche Objektiv haben?
Keine Ahnung. Es kann natürlich gespiegelt ist es aber
auch nicht. Nee, natürlich nicht. Nee.
Riecht ja auch ein bisschen anders. Doppelbestellung. Was ist denn das unten für eins?
Das ist ein 24er. Ein 40er. STM.
Naja, kann man nie genug haben, ne? 50er. Vielleicht klärt er das mal auf.
Gut, die dritte Aufgabe. Das war die Klippe-Aufgabe. Mit 15. Klippe. Hey Leute, ihr schwächelt.
Ja, die stand aber, glaube ich, auch lange nicht auf der Seite. Also die stand nur in den Shownotes. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Warte mal, ich schlag mich kurz mit einem Briefumschlag.
So. So, einmal rechts, links, hinten.
Ja, ja.
über die Schulter, geißelt sich.
Ja, mit einem Briefumschlag. Mit einem geöffneten Briefumschlag, saugefährlich.
Das ist Paper Cuts.
Absolut.
Auf dem Rücken, durch die Klamotten.
Los, mach.
Du bist dran.
Du bist dran.
Achso, ich bin dran.
Ach nee, du hast eben gewürfelt, du hast den Gewinner, ne? Dann fange ich wieder an. Stimmt. 54.
Achso, nee, das wäre nichts. 71.
Hier haben wir eine 10 und eine 5 ist eine 15.
Na also, haben wir doch. Also jetzt aber. Capifoto, Titel Ameise.
Capifoto, Moment. Wird kurz gesichert. Ja, was haben wir denn da? Klippe.
Eine Ameise, wie eine Klippe für Ameisen, schreibt er. Das ist ein Makro. Das ist ganz hübsch, so von der Aufteilung her.
Sieht so ein bisschen aus, als ob sie auf Wanderschaft ist und jetzt gleich zum extremen Bergsteiger wird. So links im Bild ist halt eine, ja.
Das sieht nach Holz aus.
Ein Vorsprung zu sehen, das wird irgend so ein Ast oder sowas sein, ne? Vom Baum, denke ich mal, so ein Ast. Wie sagt man dazu, wenn da so ein Ast rauskommt?
Ast?
So ein, ja, dieser,
Astgabel.
Diese Wulst da, gibt es auch einen Namen dafür. Ich habe gerade ein Wort-Blackout, macht nichts.
Astgabelwulst.
Ja, das ist eine sogenannte Astgabelwulst. Das ist, glaube ich, der offizielle Begriff.
Eine offizielle Astgabelverwulstung.
Ja, so heißt das, genau. Und da läuft die so von rechts nach links gerade hin. Ich finde das Licht ja sehr schön, wie die sich auf der Ameise spiegelt. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schönes Makro. Ja. Schön gemacht, ganz im Braun. Ist natürlich immer schwierig, einen Hintergrund zu finden bei diesen Naturmakros, wo sich das Tier auch ein bisschen abhebt, ist hier halt durch das Licht, finde ich, geglückt. Ich weiß nicht, ob das nur das Sonnenlicht ist oder ob er hier auch geblitzt hat. Ich vermute mal das Sonnenlicht. Ja, schöne Idee. Ob das gedreht ist?
Was meinst du gedreht?
Ob das eigentlich senkrecht gehört?
Oder ob die da wirklich
so Insekten krabbeln in alle Richtungen? Ne?
Spielt es eine Rolle? Also für Insekten spielt es keine Rolle?
Nein.
Für den Vogel, der sich heute hier in der Villa verirrt hat, spielt das übrigens auch keine Rolle.
Nicht?
Wir hatten heute plötzlich durch ein gekipptes Fenster ist ein Vogel hier reingekommen.
Ach was.
Und der war im Flur und so Vögel, speziell dieser Vogel, hatte irgendwie seine Fluchtrichtung war nach oben, was bei Vögeln, glaube ich, ganz normal ist. Ja. Und nach oben war halt die Decke. Und das weit offene Fenster, was einen Meter tiefer war, das hat er nicht geschafft.
Ja, das haben viele Tiere das
und
Problem.
Und der saß dann aber tatsächlich auch oben an dieser Holzdecke, ne? Hat sich da so an die Decke gesetzt, einfach.
Ja. Mhm. Und wie habt
deshalb ist die Richtung nicht so wichtig. Oh, ich habe mir vom Vermieter so einen Kescher ausgeliehen. So ein Netzkescher und bin mit dem dann irgendwie eine halbe Stunde hin und her gerannt. Also wenn das keinen guten Exercise-Score auf Apple Health gibt, dann weiß ich auch nicht.
Ja, sehr schön. Mit dem Kescher hinterm Vogel hier.
Das arme Tier. Aber ich habe ihn dann am Schluss habe ich ihn erwischt und habe ihn rausgesetzt.
Jetzt
und
weißt du, warum der Kescher heißt. Weil man damit Dinge cacht. Ja, ist so.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, der Kescher heißt Kescher, weil man Dinge damit fängt. Cachen damit. Wer ist denn Capifoto? Gibt es hier irgendeinen klaren Namen?
Bernhard.
Bernhard, dann auch du, ne? chris@happyshooting.de Gewinner Klippe-Aufgabe mit einer Anschrift, damit du die Bigger Picture Cards kriegst.
Genau. Oh, der Kai fragt übrigens, das, was mit unseren Katzen los ist, die helfen doch gegen Vögel. Ja, die haben gepennt im Wohnzimmer. Und außerdem wären die so hoch nicht gekommen. Die Decke ist da im Flur nämlich sehr hoch. Eine Katze wäre da nicht rangekommen.
So, jetzt haben wir natürlich Gewinner ermittelt. Haben aber noch nicht. Achso, Medien machen wir nachher noch. Alles klar.
Kommt alles noch.
Kommt alles.
Das wird eine kurze Sendung heute.
Ja, komm. Wir haben so viele Fragen sind es, glaube ich, auch nicht. Wir wollen aber noch eine neue Aufgabe. Wollen wir das jetzt machen?
Machen wir gleich. Wir haben, ich schaue jetzt mal kurz nach unter dem neuen Shortcut, ob wir die schon haben. happyshooting.de/Aufgaben. Da kommt nämlich dann die große Liste mit den Aufgaben seit. Wir machen das seit 2006. Mhm. Also die erste Aufgabe war übrigens die Klo-Aufgabe. Mhm. Und das Wort Quadrat ist auf der Seite nicht zu finden. Also haben wir es auch noch nicht gemacht.
Sehr gut. Also das heißt, die neue Aufgabe ist quadratisch.
Genau.
Die heißt auch so. H ist quadratisch. Also ihr macht im Zeitraum vom 29.09. bis zum 13.10. ein neues Foto zum Thema quadratisch, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS-quadratisch.
Quadratisch.
Quadratisch. HS-quadratisch. Soweit klar, ne? Savvy?
Ich hab's verstanden.
Sehr gut. Ja, dann lass mal gucken. Medien. Wir haben bei Twitter haben wir was. Der Roy,
da haben wir sogar zwei.
Zwei. Der Roy Focke hatte dich schon gefragt, ob es eine Empfehlung für ein Entwicklungslabor gibt für 120er Rollfilme. Geht da um Farbe und Schwarz-Weiß? Schwarz-Weiß möchte er dann zukünftig mal selber machen.
Genau. Ich hatte ihm dann schon geantwortet, dass er so 120er Rollfilm normalerweise im Drogeriemarkt um die Ecke abgeben kann. Mhm. Also die farbigen ganz üblicherweise, weil die schicken das an Großlabor und Großlabore können mit dem umgehen. Mhm. Er meinte dann aber, sein Drogeriemarkt mag das nicht machen. Hm. Entweder aus Unwissenheit oder Blödheit.
Würde ich vielleicht in einen anderen Drogeriemarkt gehen.
Ja, hat er keinen in der Nähe, sagt er. Hm. Dann habe ich ihm, wenn er Schwarz-Weiß entwickeln lassen möchte, da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich habe ihm dann mal das Fotostudio 13 empfohlen, in Stuttgart. Bei denen lassen wir auch immer wieder Sachen machen, wenn es ausgefallene Dinge sind.
Macht er nicht auch Farbe?
Die machen auch Farbe, ja. Ist halt teurer als im Drogeriemarkt. Mhm. Aber machen das auf jeden Fall genauso gut, Farbe und zwar Negativ und Dia, wobei Dia-Filme jetzt mittlerweile auch eher selten sind. Und eigenes Labor, da habe ich den dann darauf hingewiesen, dass das ja ganz einfach ist, dass du da kein Labor brauchst, sondern dass du auch so eine schwarz-weiße Filmentwicklung ja auch selber irgendwo in der Küche machen kannst, wenn du sauber bist und ein bisschen aufpasst. Und er meinte, ja, das weiß er, hat ja unser Buch.
Super.
Sehr schön. Übrigens hat der Thomas das Buch, das Absolut-Analog-Buch, auch aufgepickt, und zwar auf der Fotokina als Schnäppchen am Ende. Da hat wohl D-Punkt einen Stand gehabt und die haben das dann am Schluss noch so als Ansichtsexemplar für einen günstigeren Preis rausgehauen.
Gut, gut.
Tja, das war der Roy.
Der Sailor 70 fragt, der ist der, der uns auch mal mit vielen guten Links versorgt. Dankeschön an dieser Stelle nochmal dafür. Er schreibt, was haltet ihr von Dual Pixel Raw oder mehr Pixel Raw und wird sich das durchsetzen? Wir hatten darüber mal ein bisschen philosophiert, als wir die 5D Mark IV vorgestellt haben, vorletzte Sendung, glaube ich.
Also im Moment ist es völliger Mumpitz aus meiner Sicht. Das Dual Pixel Raw ist dieses neue RAW-Format mit pro Pixel 2 quasi Subpixeln.
Genau.
Und du kannst dann hinterher in der Canon-Software ein Müh an dem Schärfe, an dem Fokus, an der Fokusebene rumdrehen, glaube ich. Obwohl ich mir noch nicht mal sicher bin, ob es tatsächlich die Fokusebene verschiebt oder
ja, also
ob es sowas Lightfield-ähnliches macht.
Die Canon-Demo-Bilder suggerieren da eine ganze Menge. Ich habe es live noch nicht sehen können. Ja. Ich habe noch kein Live-Video darüber sehen können. Es suggeriert, dass du schon irgendwie ein paar Millimeter da den Fokus verschieben kannst, weil du eben leicht das Bild aus verschiedenen Perspektiven hast. Aber wird sich das durchsetzen? Ich glaube, dass sich das nur dann schafft, sich durchzusetzen, wenn Canon oder welcher Anbieter auch immer das macht, da Tools anbietet für andere Softwarehersteller, damit die das in ihre Software einbauen können. Also stell dir vor, du hast jetzt ein Capture One Pro oder du hast ein Lightroom oder ein Darktable oder was auch immer und alle hätten sie die Möglichkeit für kleines Geld oder eben auch völlig kostenfrei, das wäre das Optimum, wenn sie es durchsetzen soll, kostenfrei, eine Library einzukaufen, die zu integrieren, sodass sie sagen, okay, hier kommt jetzt so ein Dual Pixel RAW von Canon und jetzt hast du hier drei neue Schieberegler oder einen neuen Dialog, damit du direkt auf dem RAW in unserer Software damit was machen kannst.
Und jetzt sage ich dir, warum sie es nicht durchsetzt. Weil du musst das vorher auf Verdacht einschalten und deine Bilder werden doppelt so groß.
Ja.
Und dann hast du bei einer 5D Mark IV statt irgendwie 35 Megabyte pro Bild, hast du dann plötzlich 70 Megabyte pro Bild. Und ich glaube nicht, dass die meisten Leute für so einen winzigen Benefit bereit sind, ihren Speicherplatz zu verdoppeln.
Das ist ja eigentlich immer mein Argument, auch gegen die vielen Megapixel, dass man eigentlich diese fette Auflösung ist ja schön, aber man muss sich immer überlegen, ob man es wirklich dauerhaft braucht, und weil du hast dauerhaft den Platzbedarf und meistens ist das Gegenargument gegen mich, das mit dem Speicherplatz, das wächst sich eh raus, weil die Schnittstellen werden immer schneller und die Speicherkapazitäten immer höher. Insofern weiß ich nicht, ob das Hauptargument dagegen ist, aber ich glaube nicht, dass irgendein Fotograf, der viele Fotos generiert, plötzlich auf Canon Photo Professional umsteigt und damit jetzt seine RAWs bearbeitet, wenn er vorher in Capture One oder in Lightroom hat. Das glaube ich einfach nicht.
Also Dual Pixel Focus, fraglos geiles Ding, aber
ja, das hat sich ja quasi schon durchgesetzt.
Dual Pixel RAW, ich gebe dem keine Zukunft. Zumindest nicht in dieser Form, da muss noch viel gehen.
Ja, ist ein Experiment, aber so, ja, wie gesagt, haben wir alles gesagt.
Genau.
Dann schauen wir mal. Haben wir hier bei Google Plus, mache ich mal kurz einen Refresh. Da sehe ich nichts. Dann gucken wir mal bei Facebook. Das ist zwar schön geteilt worden, aber da sehe ich nichts. Dann haben wir noch unseren Slack, ne?
Da ist glaube ich was. Im Slack, da, ja, da gab es so ein, zwei Sachen. Das eine war der, das war eine Fehlfokusfrage, wo war denn die nochmal? Das geht jetzt schon so lang zurück, dass ich das gar nicht mehr finde. Da ging es um Objektive und ob man Objektive kalibrieren kann.
Ach so, das kann man streckenweise in den Bodies. Das hängt ein bisschen von der Firmware und von dem Hersteller ab.
Da ging es um, ich muss das nochmal rekonstruieren, da ging es darum, dass irgendjemand ein Objektiv hatte und das an irgendeiner Kamera nicht funktioniert hat. Und ob er jetzt nur das Objektiv einschicken muss oder die Kamera mit einschicken muss. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also es ist so, ne? Die Objektive werden in der Fabrik kalibriert eingestellt mit so einem Standardverfahren. Und dieses Verfahren hat gewisse Toleranzen. Das heißt, das Objektiv, was 5 Minuten später kalibriert wird, kommt nicht ganz identisch raus wie das, was vorhin kalibriert wurde. Die fokussieren ganz leicht unterschiedlich.
Hm, okay.
Die Kamerabodies sind genauso. Auch die haben Toleranzen. Wenn du es toleranzfrei haben möchtest, dann zahlst du richtig viel Geld dafür. Ganz toleranzfrei geht eh nicht. Kann dir jeder Maschinenbauer im Detail erklären. Aber je kleiner die Toleranzen, desto teurer, muss man einfach sagen, weil aufwendiger. So, jetzt hast du also quasi eine Kamera, die eine gewisse Toleranz hat im Fokus und du hast ein Objektiv, was eine gewisse Toleranz hat im Fokus. Und jetzt kannst du in den meisten Fällen Glück haben, dass die beide irgendwo so im Mittelbereich sind und eben weit innerhalb der Toleranzen sind. Und dann kann das Objektiv mit der Kamera oder umgekehrt super fokussieren. Und jetzt hast du aber manchmal diesen Extremfall, dass die Kamera einen Fokus-Toleranz auf einer quasi am linken Anschlag hat und das Objektiv den Toleranzfall ganz rechts am Anschlag hat. Und dann kriegst du plötzlich ein Problem. Das kriegen so Objektivverleihhäuser wie zum Beispiel LensRentals.com, die haben da auch schon drüber geblockt, haben das regelmäßig, dieses Problem, dass das gleiche Objektiv an unterschiedlichen Kameras eben anders performt. Und deshalb kannst du ja möglicherweise je nach Hersteller und Objektiv dann auch so ein bisschen noch Fokus einstellen für einzelne Objektive. Und das ist auch gut so, das ist auch hilfreich. Wenn du das aber nicht kannst an der Kamera und nicht fürs Objektiv, sondern nur im Gesamten und so weiter, dann gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit, und zwar alles einschicken. Ich musste das mal machen. Ich hatte mal vor vielen Jahren die 20D von Canon. Und hatte irgendwie zwei Objektive, habe mir ein drittes dazu gekauft und das dritte Objektiv hat mir dieser Original-Canon-Objektiv hat mir dieser Kamera nur Blödsinn gemacht. Es hat nicht sauber fokussiert. Es war also wirklich ein Frontfokus von 3 Zentimetern bei 2 Meter Abstand oder so. Das
ist ordentlich. Mhm.
Das war so richtig kaputt. Und dann habe ich den Service angerufen, sagt Leute, wie sieht's aus? Was macht man da? Und dann haben die gesagt, oh, da ist was gar nicht in Ordnung. Wir kalibrieren dir das jetzt mal alles durch.
Mhm.
Dann habe ich tatsächlich Kamera und 3 Objektive eingepackt, hingeschickt. Das war noch in der Garantie. Und die haben dann sowohl Kamera als auch alle 3 Objektive nochmal sauber in die Mitte kalibriert von Hand. Wahrscheinlich besser, als in der Fabrik eigentlich gemacht worden wäre. Und seither war nie wieder ein Problem damit.
Mhm. Ja, das tut halt erstmal ein bisschen weh, wenn du alles wegschicken musst. Ne? Muss man halt immer bisschen gucken, wie das so passt vom Timing her.
Tja.
Ja. Fehlfokus. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch lange nicht mehr hatte.
Ich auch nicht. Also ich habe seit Jahren das Problem nicht mehr gehabt. Ich glaube auch nicht, dass es ein echtes Dauerproblem ist, aber wenn du jetzt wie so ein Kameraverleih halt jeden Tag irgendwie 30 Kameras rausschickst und wieder bekommst und so weiter und dann noch irgendwie ein paar hundert Objektive rumstehen hast im Regal, dann ist das, glaube ich, täglich, dass du das irgendwie mitbekommst.
Ja, ich glaube auch bei den Spiegelreflexen ist es ja so, dass die Fotosensorik unten im Spiegelkasten sitzt und da muss ja der Abstand wieder exakt stimmen mit dem Abstand zur Bildebene, wenn der Spiegel dann hochklappt. Und wenn da irgendwas nicht richtig sitzt, wenn da irgendwas verjustiert ist, dann passt es nicht. Bei den Spiegellosen findet ja der Fokus auf dem Sensor statt. Und deswegen, glaube ich, hört man einfach zunehmend weniger von den Problemen, weil immer mehr Spiegellose unterwegs sind. Ich würde jetzt mal so laienhaft sagen, bei Spiegellosen kann es gar keinen Fehlfokus in der Form geben, so Front- oder Backfokus.
Wieso?
Weil der Regelkreis geht ja auf das, was er am Sensor sieht.
Ja, das ist aber, nein. Also in der Spiegelreflex hast du ja auch einen Sensor, der halt innen unterm Spiegel sitzt.
Ja, das ist die Fokussensorik.
Und der sieht ja auch was und auch die verfokussieren sich manchmal.
Ja, aber der Sensor hat einen definierten Abstand. Der ist ja auch auf einer Bildebene, aber auf einer anderen Bildebene als der Sensor, der hinter das Bild aufnimmt. Und die beiden müssen exakt im korrekten Abstand liegen.
Das liegt aber, der Fehlfokus liegt nicht daran unbedingt. Also, ich habe mal einen Artikel gelesen darüber, wie so ein Autofokus funktioniert. Und das ist eben nicht so, dass der einfach so lange hin und her immer kleiner werdend fokussiert, bis es dann passt.
Nein.
Sondern der misst schon. Der misst was und dann sagt er dem Objektiv, fahr mal dahin.
Der kennt ja den Phasenunterschied, der weiß, ob vorne oder hinten und dann sagt er, mach mal drei Umdrehungen nach links und dann macht er noch eine Korrektur und dann muss das eigentlich passen.
Ob er die macht, ist schon die nächste Frage, ne? Ja, also da kann's schon klemmen.
Ja. Na, egal. Wie auch immer, also von einem Spiegellosen habe ich das noch nicht gehört, dass es einen Front- oder Backfokus gibt. So, wenn es da was gibt, dann informiert mich mal, ich lerne ja gern dazu. Ja. Willst du mal dein Geräuschrätsel auflösen?
Nee, wir haben noch eine Slack-Geschichte. Der Markus Siegel hat eine HS-Frage und einen Hashtag, ihr seid schuld.
Was?
Ich habe am Sonntag meinem Gas nachgegeben und auf dem Flohmarkt eine absolut analoge Zeiss Icon Netta 2 518/16 gekauft. Nächste Woche bin ich geschäftig in Amsterdam und wollte das gute Stückchen mal mitnehmen, um ein wenig in Ruhe zu experimentieren. Nun zur HS-Frage. Da ich tagsüber ja arbeiten muss, wird es vermutlich eher auf abends nachts rauslaufen. Bringt es überhaupt was, mit ISO 400er Film abends unterwegs zu sein? Ich denke mal, da kommen Belichtungszeiten zustande, die man nicht mehr aus der Hand macht. Also Stativ mitnehmen oder gleich das digitale Besteck einpacken. Warum muss es ein 400er sein? Kannst ja auch ein Delta 3200 holen. Dann hast du ISO 3200.
Ja.
Was ich in diesem Fall tatsächlich machen würde, ist, ich würde mir ein 400er nehmen, zum Beispiel ein Ilford HP5. Der hat ISO 400. Und den würde ich so belichten, als ob er ein 1600er wäre und ihn dann in der Entwicklung pushen. Der wird dann durch längere Entwicklung und möglicherweise eine andere Temperatur beim Entwickeln, wird dann dieser Film quasi ja ein bisschen gequetscht. Es wird etwas mehr rausgequetscht aus ihm, als er eigentlich kann. Dabei verliert man auch ein bisschen was. Also die Kontraste werden härter. Das passiert dann schon mal, dass die Tiefen absaufen. Aber das macht einen sehr interessanten und eigenen Look. Und dann hast du 1600. Damit kannst du erstmal ganz gut arbeiten. Also ich würde das einfach mal tun. Nimm einen ISO 400er Film, belicht ihn wie ein 1600er. Und wenn du ihn nicht selber entwickelst, dann gib ihn irgendwo ab, wo Schwarz-Weiß-Filme entwickelt werden und sagt dazu, bitte pushen auf 1600 und dann wissen die Bescheid.
Oder einfach mal beides machen. Also ein 400er pushen und ein 1600er oder 3200er mitnehmen. Wenn man jetzt zu Hause selbst entwickelt, kann man sich mal den Vergleich dann halt anschauen.
Ne? Das sowieso, klar.
Warum nicht?
So.
Ja, schön.
Jetzt haben wir das Geräuschrätsel.
Mach nochmal.
Ich muss mal gucken. Also ich kriege das nicht mehr genauso hin, aber so, und dann noch das hier.
Klingt irgendwie so eine Dose.
Ich habe vor einer Weile was gekickstartert. Das Adapter Lux. Das Adapter Lux ist ein Eine Makrobeleuchtung für Makrofotografie. Also es besteht aus einem Control-Pod, das ist so ein faustgroßes Ding, wo eine Batterie drin ist und ein Bluetooth-Empfänger und ein paar Knöpfe dran sind.
Ja.
Und dann so Arme, die du so reinklicken kannst, also so. Die werden so magnetisch da reingeklickt und das sind so, ja, so Schwanenhalsarme.
Ja, ja,
wo dann
ja, ja,
am
ja.
Ende eine LED ist und dann gibt's noch so kleine Softboxen zum draufklicken, so.
Die hattest auch magnetisch du bei den Klostergeistern dabei, oder?
Kann nein, das war meine eigene Geschichte, die ich mir aus so Einzelteilen vom Billigheimer in China zusammen gekauft hatte.
Dann ist das aber was anderes. Dann kenne ich das ja noch gar nicht.
Nö, das kennst du noch nicht. Und ich habe jetzt hier zwei Arme mit weißem Licht, einen mit rotem, einen mit blauem und dann habe ich noch ein paar Softboxen mit verschiedenen Farben, auch weiße Softboxen. Die haben nur so einen Durchmesser von 4-5 Zentimetern. Ja, und das Ganze kannst du so auf den Tisch legen und damit irgendwie Kleinscheiß anleuchten.
Ja, kannst du Ameisen faltenfrei mit ausleuchten.
Ich muss mal hier so ein kleines Foto davon machen. Das werfe ich jetzt mal kurz auf Twitter, dann könnt ihr mal live irgendwie gucken. Twitter Chris Marquardt.
Sehr schön.
Ich mache das jetzt mal hier so parallel. Das ist ein neues Gadget, was ich mir gekauft habe und da spiele ich jetzt gerade so ein bisschen mit rum. Also damit kann man dann so schön im Makrobereich dann eben ja auch mal eine interessante Beleuchtung machen. Also von schräg hinten ein bläuliches Licht kommen lassen zum Beispiel. Ich mache das mal kommentarfrei auf Twitter. So, ist gepostet.
Fein, fein.
Ja, also ob es jetzt den Preis tatsächlich wert ist, das hat glaube ich 150 Euro gekostet oder so. Kann ich noch nicht genau sagen, aber es fühlt sich ganz gut an, es ist ganz gut verarbeitet und erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall.
Witzig.
Tja.
Ja, schön. Wieder was gelernt und ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss, weil ich bin langsam durch.
Du bist durch?
Ich bin
bist
durch.
Bist du ein Schnitzel?
Ja. Dann wäre ich jetzt schon zäh.
Also nochmal vielen Dank an die Shownote, an die Slack-Einlader, an die Hausmeister und Kanalarbeiter und alle, die im Hintergrund hier mitbasteln. Ihr seid die Wucht und
mit Wucht getwittert.
Macht weiter so.
Ihr seid mit Wucht, gesendet. Mit Wucht gesendet. So heißt das doch, ne?
Mit Wucht gesendet?
Ja, wenn du mit dem neuen iOS 10 an einen, der das noch nicht hat, dann steht da, ist auch egal. Die Apple-User verstehen, was ich meine. Und alle anderen ist eigentlich auch völlig egal. Hauptsache, ihr hattet Spaß dabei und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielleicht sehen wir uns ja jetzt am Wochenende auf der Insel. Und wenn nicht, dann danach. Und guckt mal bei Wien und guckt mal bei Klostergeister. Und bis dahin, bis es wieder heißt, der Chris holt sein Magnetbesteck raus.
3-2-1.
3-2-1.
Happy Shooting. Okay.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.